Wir laufen wieder.
Ich freue mich.
Und wie geht's dir heute?
Müde wie immer.
Müde wie immer. Ich bin fit.
Cool.
Ja. Und ich mach's kurz heute, weil wir haben einen Gast. Du maßregelst mich ja immer.
Ich freue mich.
Deswegen kommen wir direkt dazu. Julian Smith ist hier.
Guten Abend.
Hallo. Wir haben ja im Vorgespräch, per WhatsApp hast du mir geschrieben, du bist nervös. Nee, aufgeregt hast du, glaube ich, geschrieben.
Ja, das ist so eine hässliche Floske. Ich bin schon ganz aufgeregt. Nein, aber bin ich nicht.
Das war einfach nur so. Ich habe es wirklich kurz geglaubt.
Du hast doch witzigerweise so ernsthaft drauf geantwortet. Ja, genau. So, warum?
Erst hat geschrieben, warum, und dann habe ich geschrieben,
ist nicht so schlimm oder irgendwie sowas.
Wird ganz locker.
Ja. Nee.
Ich hab echt das ist beim Steve manchmal so. Der hat so eine kindliche Naivität.
So. Ich hab's echt geglaubt. Ich hab gedacht, ich müsste irgendwie die Nervosität nehmen und hey.
Nee, so, oh Gott, der kommt her, Schweißausbrüche und so. Oh Gott, Podcast.
Julian kommt mal raus.
Fuck. Was sag ich?
Ich versuche manchmal, so ein bisschen das zusammenzufassen, was unsere Gäste alles so gemacht haben. Also unser Barmann Sigi würde sagen, ist auch ein Tausendsasser.
Ja.
Das ist so ein gern gesagtes Wort von unserem Barmann oder Barbesitzer. Und aber bist du ja wirklich eigentlich. Also wenn man, ich würde es jetzt mal für mich kurz zusammenfassen und du kannst ja dann gerne noch mal ein bisschen erklären. Okay. Also du bist auf jeden Fall DJ.
Ja.
Darf man Gastronom sagen?
Ja,
gell? Kann man auch sagen, gell? Also hast du ja auch schon den einen oder anderen Betrieb besessen und geleitet?
Ja, besessen auch, ja. Besessenen Betrieb besessen, genau.
So einen besessenen Betrieb geleitet?
Genau.
Musiker auch immer noch?
Ja.
Also warst du auch? Also für Leute, die jetzt recherchieren möchten. Aber bist auch immer noch, ne?
Ja, wieder verstärkt, ja.
Ja?
Ja.
Da werden wir auf jeden Fall auch nochmal drüber reden. Aber da kommen wir dazu, weil der Sigi, unser Barchef, hat da auch eine sehr gute Frage dazu gestellt. Okay. Die werden wir später mal einbauen. Aber fangen wir doch mal an, fangen wir einfach mit dem DJ-Ding an. Oder fangen wir anders an, wie bist du zur Musik gekommen?
Naja, also eigentlich mein Dad, so GI, also diese klassische, man würde mich als Besatzungskind bezeichnen.
Ups.
Das ist nicht so schlimm.
Man würde mich als Besatzungskind bezeichnen. Das waren damals halt einfach so die Kids, die entstanden sind zwischen deutschen Frauen oder also Frauen, die halt in Deutschland gewohnt haben und GIs. Und dementsprechend, meine Mama damals war totaler Motown-Fan und die ist halt, also man, damals hatte man die Kasernen aufgemacht. Man wollte eigentlich, dass die Soldaten sich mit normalen Bürgern irgendwie wieder treffen können und so, dass alles, weißt du, wie cool und locker ist. Und das waren damals so Coverbands, also diese Offizierskapellen bei der Armee, die waren im Prinzip so, dass die Hits einfach gespielt haben aus den Charts. Und zu der Zeit waren wahrscheinlich die Hälfte von allen Hits in den US-Charts tatsächlich Motown-Songs. Und dann sind die da halt als junge Mädchen sozusagen dann auf die Kaserne und haben da halt irgendwie die Mucke gehört. Die Band hat um 8 Uhr angefangen zu spielen und das war halt so, weil die deutsche Radiosender haben das ja gar nicht abgebildet. Das war ja Negermusik, wenn man so will. Ja? Also so. Und so dementsprechend war so Musik schon immer so ein zentraler Punkt in unserer oder zentrales Ding in unserer Familie. So haben die sich kennengelernt über die Musik und mein Vater war halt ein recht ambitionierter, ich würde jetzt nicht sagen Vinylsammler, aber hat einfach viel Platten gekauft, weil die haben damals irgendwie $5 gekostet oder so, die war ja alles irgendwie reduziert auf der PX, also auf den Kasernen und dementsprechend war unser Plattenregal halt so riesig und irgendwann kam dann halt so dieses DJing auch dann immer mehr so in Mainstream und das fing es halt an irgendwie.
Ach, also da hast du schon irgendwie so ein bisschen den Weg des DJs eingeschlagen.
Also der hatte Plattenspieler da, sogar zwei, das jetzt weit weg von irgendeinem Technics, aber so, nee, das fing an einfach an, dass DJing sich so in unsere urbane Kultur gemischt hat und so die ersten Clubs halt waren, also gerade auch über Funkadelic damals, war ja auch so eine GI-Disco, wo man eben diese schwarze Musik hören konnte und so kam er dann irgendwann in Kontakt, bist halt da rein, hast du den Typen da gesehen, den DJ, was er da macht, und ich fand das halt total abgefahren, dass halt ein Typ so einfach so eine Party halt irgendwie rockt, und das hat mich halt total fasziniert, und ich hatte durch Zufall halt diese zwei Plattenspieler, das war natürlich ganz grausam, so die ersten Mixtapes, aber so kam halt dieses Ding, dass du einfach in deinen Plattenschrank gegriffen hast und hast halt irgendwie versucht, da irgendwie Musik zusammen zu mischen. Ja, das hat halt riesig Spaß gemacht, und es gab auch so eine Musikbox bei uns, so vielleicht fing das auch an, so eine Jukebox, und da mein Vater oder so, wenn ich den auf die Eier ging, hat er mir 5 Mark in die Hand gedrückt und hat gesagt, hier, pass mal auf, spiel mal ein paar Titel, die Leute halt hören wollen. Und da hast du dann halt irgendwie angefangen, Titel zu wählen, hast dann gesagt, ah, das gefällt ihnen gut.
Aber ich muss ganz kurz fragen, wo stand die Jukebox?
In der Kneipe bei uns, genau. Wir hatten eine Kneipe.
So. Ah, okay, ja, geil. Da, genau.
So fing das an. So.
Und aber
das,
waren in dieser Jukebox auch noch Platten drin?
Ja, ja, Singles.
Diese kleinen.
Ja, ja, das so mit dem Tonarm und so ging das Ding. Also,
okay.
Da waren die Übergänge dann schon ein bisschen.
Ja, es hat auch immer noch geknistert. Da ist ja wirklich eine Nadel dann, ne? So drauf, das geknistert, dann fing ja der Song an halt. Ne? Da gab es tatsächlich mal, das war ziemlich witzig, dafür liebe ich Kugel. Also der kam ja wirklich einer, der hat die Dinge ausgetauscht. Also so ein Vertreter, und da konntest du sagen, okay, so kannst du mir die bestücken. Er hat immer die Charts dabei gehabt und das ist ja, alles geil, dann mach ich die schönen Rod Stewart rein.
Also er hat die Platten reingemacht dann?
Der hat die Platten, genau. Die waren dann wurden ausgetauscht, und dann hat er die neu bestückt. Das ist ja so ein Karussell, wo die dann drauf sind, wo dann der Tonarm kommt, das Ding halt raus und auflegt. Ja. Und klar, zur Karnevalszeit wurde halt in Deutschland halt natürlich auch Karnevalsmusik dann draufgelegt. Und da gab es wirklich einen Song, von dem ich jahrelang glaubte, ich habe nicht mehr alle Tasten im Schrank. Ich habe verstanden, ja, in Hollywood, da ist der Puff kaputt, da kriege alle Nutte Stempel. Ja, in Hollywood, da ist der Puff kaputt, da kriege alle Nutte Stempel. So, pass auf. Und irgendwann dachte ich so, da kam dieser Song wieder in meinem Kopf. Ja. Und dann habe ich gedacht, ich gucke jetzt mal bei Google. Die Besowskis. Ja. In Hollywood, oder die Nummer heißt Hollywood, kannst nachgucken.
Ja.
Es gibt wirklich, die Nummer heißt, im Hollywood ist der Puff kaputt. So, und das war immer so ein Riesenspektakel. Du konntest halt die Titel auswählen, und dann haben die Leute halt dann...
Also die haben das wirklich, das war wirklich der Text.
Das war, guck nach, das ist wirklich original der Text. In Hollywood ist der Puff kaputt, da kriegen alle nur die Stempel. So, wie es weitergeht, keine Ahnung, aber das ist einfach so, ja. Und okay. Ich hab auch tatsächlich noch so in meinem ein paar Singles, die bei uns in der Musikbox waren, die habe ich noch bei mir im Plattenschrank drin. So.
Hast du aufgehoben?
Ja. Also geil. Ein paar, also die für dieses gelohnt hat. Also Billie Jean als 7-Inch oder irgendwie so Rod Stewart. Don't You Think I'm Sexy und so, ist schon irgendwie witzig, diese Dinge als 7-Inch noch zu haben. Ja.
Also. Aber auch geil, ich muss ganz kurz, also vielleicht können wir es ja den, es gibt ja auch ein paar jüngere Zuhörer, und ich stelle mir es gerade so ein bisschen vor wie so ein, kennen wir ja alle von den S-Bahn-Stationen, wo diese Snackautomaten sind.
Selecta.
Ja, genau.
Selecta.
Genau, ja, weißt genau. Du, wo dann so hier, keine Ahnung, hier die Cola aufgefüllt wird und die Fanta und so und die Schokoriegel. Und so war es ja dann ein bisschen auch mit der Jukebox.
Absolut, ne? Ja, so wurde die aufgefüllt.
Aber da kam wirklich jemand, der die neuesten heißen Scheiben
hatte. Ja, der hat so eine Box dabei gehabt, aber der hat die bestückt halt. Aber du konntest Einfluss drauf nehmen. Du hast halt gesagt, das läuft halt hier im Laden und das läuft halt nicht. Ne? Also,
das habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, aber ist eigentlich
geil. Ist aber Job. Auch geiler Job eigentlich, ja. Also von dem Typ. Oder hatte der gar keine Ahnung?
Jukebox-Selector. Also das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Das hat mein Vater dann immer gemacht. Mein Vater hat die Ahnung gehabt. Ich weiß nicht, ob die sich gestritten haben oder so. Ich weiß nur, dass der kam und halt dann irgendwie sein Dings da ausgepackt hat, seinen Koffer, und dann war das halt, ja, die nehme ich, ja, die ist heiß, die ist geil, die läuft gerade im Radio und so, machst die mal rein.
Okay, aber eigentlich musste, sorry, ganz kurz, aber eigentlich musste dein Vater wahrscheinlich die Ahnung haben, um zu sagen, genau, das läuft in unserem Laden gut oder das nicht. Also es war nicht so, dass der Typ sagt, hey, das ist die neueste heiße Scheibe, die musst du spielen.
Also nee,
oder die musst du nehmen oder so.
Also das ist, also ich sag mal so, so eine Jukebox lebt ja davon, also du bezahlst ja Geld dafür.
Ja.
Dass du halt Titel hast, die irgendwie halt funktionieren, wo Leute halt bereit sind, 50 Pfennig dafür auszugeben.
Ja, genau.
Aber wie war das? Habt ihr die Platten dann gekauft, die da reinkamen?
Nee, oder? Das war so ein Deal. Also du hast halt so einen Cut.
So wie Lesezirkel beim Arzt oder sowas.
Ich weiß nicht, ich stelle mir jetzt auch so vor, ich
Lesezirkel. Nein, Nein, du du praktisch Platten leihst und die bleiben dann einen Moment drin. Also, und dann,
manche blieben auch ewig drin. Es gibt ja so Evergreens, wo du dann halt einfach weißt, so, wenn die Leute halt irgendwie wieder ihr viertes Pilz und einen dritten Korn drin haben, dann... Ne, dann
ja, was lief da so? Was war das so?
Ach, pff, keine Ahnung. Es war teilweise auch Musik, die echt schrecklich war. Also so, ne? Also bei dem Kornfeld zum Beispiel, das ist ewig da drin geblieben halt, ne? So Sachen halt, ne? Also diese
also ich fand den Titel eben gerade schon schrecklich.
Hollywood meinst du? Ja.
Boah, den muss ich, also ich muss den...
Besowskis.
Also so hieß die Gruppe?
Die Besowskis, ja, die heißen die Besowskis.
Ich guck nach, okay. Ich will wann war denn das? Also ich meine, das müsste ja schon länger her gewesen sein. Und das gab schon so moderne Bandnamen.
25 Jahre her oder so. Und die haben wahrscheinlich richtig Geld verdient mit dem Scheiß noch.
Ja? Also aber ich muss gestehen, ich habe ja schon auch viele wilde Titel gehört, aber den kenne ich auch nicht.
Stark.
Ja. Also, vor allen Dingen, wenn es dich so lange verfolgt. So dass du denkst, du hast nicht mal alle Tassen im Schrank, ne? Also du sagst so, das kann nicht sein, dass es diesen Titel gibt. Und der hängen blieb über 25 Jahre in meiner Birne. Das musst du dir mal rein. Also vielen Dank, Besowskis, an dieser Stelle.
Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Jetzt mal ohne Scheiß, mich würde an der Stelle interessieren, hast du diesen Titel in deiner DJ-Laufbahn jemals
gemacht? Nein, Gott, nee.
Das wäre aber stark gewesen.
Jetzt ist es Zeit für die Besowskis.
Jetzt ist es Zeit, genau. Und dann so, Besowskis.
Mit Anmoderung, genau. So, Leute. Jetzt
den Moment, auf den ihr alle gewartet habt.
Mit so einem
Autoscooter-Effekt. Und jetzt geht's los.
Genau. Wow. Okay.
Also das heißt, du bist auch, du hast gesagt, eine Kneipe. Bist dann so ein Kneipenkind?
Ja, das ist immer so, ne? Also das ist... Ja klar, bist du natürlich eine Kneipe hast, ein Kneipenkind und das ist natürlich immer mit sehr viel Negativität behaftet.
Nee, das meinte ich jetzt.
Wenn man das sagt, meinst du?
Nein, also doch, das ist tatsächlich so mit, also man, ne, es gibt dieses Sprichwort, wer nichts wird, wird und mein Vater zum Beispiel, der hatte tatsächlich so ein Ding damit, dass der ungern mich im Gastraum hatte. Also weil das dieses, also ne, also weil es diesen Stempel gab, dieser Kneipenmenschen oder dieser Leute, die halt damals so ländliche Restaurants hatten, wenn man so will. und der wollte immer, also der, das war immer schwer, also wenn du zu deinem Papa wolltest, das war immer, da hat er keinen Bock drauf gehabt. Also dem war das auch sau wichtig, dass ich dann auch irgendwie ins Gymnasium und das, Schule und Bildung und so, das war dem sau wichtig, weil er hatte immer so dieses Ding, ich will nicht diesen Stempel, also wenn das Kind diesen Stempel hat, ne, so dieses Kneipenkind und was soll auch aus dem werden, so, ne, so,
ja.
Und so im Nachhinein ist das für mich ein total krasser Ort gewesen, so Gesellschaft und auch Deutsche so ein bisschen zu verstehen und so dieses Ländliche und auch teilweise so dieses Kaputte, so mit, also beste Ding war natürlich Weiberfasching immer. Also das ist, man muss ja dazu sagen, das war im Prinzip, ich würde da so gerne mal ein Buch draus machen oder einen Film, weil du musst dir vorstellen, da ist so ein recht übergewichtiger schwarzer Mann mitten auf dem Kaff, der eine deutsche Kneipe hat, der Schnitzel verkauft. Also das ist
schon, ich wollte dich gerade
so
ganz kurz fragen, also sorry, wenn ich kurz unterbreche, aber du hast ja gerade erwähnt, dein Papa war Soldat.
Ja. Schwarzer Soldat, das ist nicht unwichtig. Ja.
Und bevor wir jetzt gleich zurückkommen auf die Geschichte, ist ja auch, ich sage es einfach mal, verrückt, dass er auf die Idee kam, da eine Kneipe aufzumachen.
Absolut.
Oder?
Man muss aber dazu sagen, dass meine Mutter und ihre Familie ziemlich gut in dem Ort connected waren. Also mein Großvater war damals der Leiter vom Spielmannszug. Das ist halt der, vorne wegläuft mit dem Stab und die ganze Mannschaft hinterher. Und mein Onkel, der spielte da Trommel, also so Snare-Drums waren das ja im Prinzip so.
Die Marschtrommel.
Genau. Und deswegen waren die schon recht bekannt so. Der Karl Herold war da ganz bekannt so in Groß-Kotzenburg. Deswegen war natürlich das Ding zu starten jetzt nicht so schwer.
Okay.
Aber mein Dad also ja, furchtbares Deutsch auch gesprochen. Das ist, man nennt es Kauderwelsch im Prinzip, so, also weirdest Zeug. Das war tatsächlich schlimm. Und deswegen, das, also ich gebe dir schon recht, es war schon eine komische Entscheidung oder eine Idee, so zu sagen, okay, wir machen eine Kneipe. Also da gebe ich dir schon in gewisser Weise recht. So. Und das wurde tatsächlich innerhalb von kürzester Zeit saupopulär. Und gerade auch, weil er also musikalisch immer, ne, das, weil ich vorhin gesagt habe, Negermusik, du hast eine Zeit lang halt auch in Deutschland einfach so dieses Ding gehabt, dass Leute gesagt haben, mach mal den Scheiß aus, verstehen ja gar nichts. Ne? Also so, das war einfach so, grundsätzlich war Musik, die man nicht verstanden hat, irgendwie auch so per se irgendwie Scheiße, und diesen Negerscheiß machst du da irgendwie so diese, und den hat es halt einfach nicht gebockt, der hat es einfach laufen lassen, einfach, wir würden sagen, hat es gepumpt, weißt du, das ist einfach so James Brown gepumpt einfach. Und die haben es halt, irgendwann haben sie es halt geschluckt so, ne, bist halt da hingekommen und der hat halt seinen Scheiß da gehört, das hat den halt einfach null interessiert, und das ging dann halt so weit, dass dann halt meine Mama auch sagte, okay, hier Weiberfasching und so, da geht's halt ab. Und und dann haben sie das erste Mal auch überlegt, so, wir machen mal einen Stripper. Ne, so die Weiber brauchen einen Stripper. Und das war jetzt so gelbe Seiten damals. Wäre jetzt nicht so gewesen, dass du da irgendwo nachgucken kannst und einen Stripper buchst. Und meine Mutter sagt dann einfach zu meinem Vater, hier, die Soldaten, die sind noch gut gebaut. Frag's mal einen, dann gebe ich so 100 Mark und so. Und dann kommt er. Und dann waren natürlich die Soldaten, ich glaube, die Weiber damals, die Frauen haben damals noch nie ein Sixpack gesehen. Da zieht er sich aus, er ist so ein schwarzer Mann irgendwie, so zieht sich da aus und tanzt da halt rum. Und du hast halt die Typen dann da sitzen an der Theke mit ihrem Pilz und ihrem Korn und gucken so, ja, Yuji, ja, und sowas. Also das war schon, deswegen, das war schon krass, was das für eine Beobachtung für mich war, da, ja, ja, da mittendrin zu sein, auch so dieses, also man würde mich als Mulatte bezeichnen, so dieses Mulattenkind, was da irgendwie so da rumwuselt und irgendwie nicht weiß und nicht schwarz ist und irgendwie, also das war schon abgefahren, also das so zu beobachten, ne? Also die Leute zu beobachten, wie sie trinken und dann besoffen werden und irgendwie dann auf einmal auch witzig sind teilweise und so. Also, ja, das war schon abgefahren. Aber da, wie gesagt, die Mucke war da immer so ein zentraler Punkt und vielleicht hat das auch immer dazu geführt, dass ich da irgendwie angetan war, dass die Musik immer Leute in eine gute in so eine guten Stimmung versetzt. Ja, ja?
Also, sehr wichtig, ja. Aber klar, wo du es gerade erklärt hast, kann ich auch voll. Ich glaube, heutzutage, ich weiß nicht, ist ja alles ein bisschen strenger geworden, würde es wahrscheinlich auch. Oder damals gab es ja auch schon dieses, ich sage es einfach mal, Vorurteil, ne, dass man das Kind da nicht so einbinden möchte, beziehungsweise da rumrennen haben möchte, ne, weil da ja, ich sage es mal, Erwachsenen-Sachen passieren.
Absolut, ja.
Ne?
Ja, ja.
Und. Aber es gibt viele so Geschichten, finde ich, was damals, das war halt normal.
Ja, absolut. Also man muss auch dazu sagen, ich meine, früher, man kann es einfach auch nicht anders bezeichnen. Man war da teilweise auch nicht so sensibel dem Ganzen gegenüber, ja, sowohl in der Erziehung Kindern gegenüber, da ist halt auch einfach mal eine gefangen, so, ne? Und heute ist halt so, Sebastian, tu das bitte nicht, leg es bitte hin, also das ist diese anti-autoritäre Erziehung, wo du sagst, hier, dem gehört einfach mal eine gescheuert, so, ne? Also das war früher so, klar, in dem Zusammenhang, ich meine, du hast da, Leute haben geraucht, Rauchen war völlig normal, genau,
und normal.
Und, ne, du hast halt, da haben halt Leute geraucht und da gab es ja auch die Werbung dafür, das HB-Männchen, keine Ahnung, was da alles gab, Marlboro-Mann, und war sehr umgeben davon, man hat da einfach gar nicht so sensibel den ganzen Themen gegenüber gewirkt. Heute, ja, ne, so hast du veganes Essen auf der Karte und alles mögliche, irgendwie gesund und Shakes und keine Ahnung was, und damals, was willst du mit dem Hasefutter, weißt du, so, das ist so, also.
Ja. Ja, und dann bist du von der Kneipe sozusagen irgendwann später, hast du dir denn dein Musik-Background mitgenommen und
es gab dann erstmal den Abnabelungsprozess. Man muss ja dann zusagen, zwischendrin gab es die Butch Cup, und die Butch Cup ist ja in Frankfurt einfach so eine Institution. Da gab es dann tatsächlich so eine Phase, wo ich einfach viel so Gitarrenmusik gehört hat. Also ich glaube, es fing an mit Rage Against the Machine und sowas, was so ein bisschen der Einstieg war, wo irgendwie gerappt wurde, aber die Mucke war hart, und bei Biohazard, und dann gab es ja ganz viel so Bands, so Crossover-Bands hat man sie damals genannt, und dann war meine Mutter auch total, die war total irritiert. Ne? Ich war so, Gott, der bringt sich um, und dann Klamotten, Doc Martens und so, es war tatsächlich so, pff, oh Gott. The Cure war ganz schlimm, wie ich das dann irgendwann gehört habe, und dann irgendwie so, da war das dann so, weil es ja so leicht gruft die Mucke ist, und da war die so, die war wirklich besorgt. Weil es ja auch keine Musik ist, die froh macht. So, ne? Und ja. Motown und so Soul-Musik ist ja immer so irgendwie sehr lebensbejahend. Und das ist ja dann. Das ist dann so der Metal-Part irgendwie nicht. Und dann hat sich auch immer gefragt, wie tanzt man denn dazu? Und das ist, ich weiß nicht, da tanzt man gar nicht dazu. Da pokt man und ne, so, das gab so diesen Punkt. Und das war tatsächlich so, dass aber auch das viel zu meiner musikalischen Sozialisation beigetragen hat, dass da halt irgendwie von Beastie Boys bis Metallica irgendwie alles lief und man dann irgendwie so eine Bandbreite an Musik da irgendwie mitgekriegt hat. Das habe ich witzigerweise gestern meiner Frau so erzählt, dass dann irgendwann, ich sag mal so, die Metal-Frauen und so die Indie-Viber halt irgendwie auch so, ja, sind halt so, wie sie sind, optisch, ne? Also, du bist halt da öfter mal und trinkst dir dann ein und weißt, ah, die sieht doch ganz gut aus und so. Und lange Rede, kurzer Sinn, wir sind dann irgendwann, kam dann die Zeit mit dem Ohm und dann warst du im Ohm und da waren auf einmal so die heißen Mäuse so, ne? Und dann auch irgendwie durchgehende Musik und Übergänge und so was ganz anderes dann. Und dann dachte ich mir so, das ist geil. So, das ist geil. Und da fing das halt dann an so. Aber dazwischen drin gab es nochmal so eine Phase, wo ich da nochmal so einen Abstecher in die Indie- und Metal-Musik da irgendwie hatte. Und dann kam das DJing so 1995, 96 irgendwie so. Und dann hat es mich auch gepackt. Da war es dann auch irgendwie geschehen um mich sozusagen.
Aber bist du dann direkt irgendwie, um mal so direkt zu fragen, hast du irgendwie noch was gemacht, so ausbildungstechnisch?
Nee.
Whatever? Nein.
Tatsächlich, ich habe Biologie studiert, wollte Meeresbiologe werden damals. Es hat mich ziemlich, also ich bin einfach gerne getaucht und irgendwie Biologie hat immer mich immer gereizt und dann 95, 96 war dann irgendwie von Marlboro auch so DJ-Wettbewerbe, die es dann gab, da habe ich dann teilgenommen und war dann auch in so einer Agentur, die ganzen großen Army-DJs irgendwie nach Deutschland gebracht haben, so von Armand van Helden und so, tatsächlich wirklich so große Namen damals schon. Die habe ich dann betreut, das war halt cool, weil ich dann auch zweisprachig erzogen wurde, konnte halt mit denen halt irgendwann Spaß machen und dann wollten die halt auch immer mit mir unterwegs sein und rumfahren und sowas. Und dann habe ich beim Musikvertrieb gearbeitet und habe eigene Partys veranstaltet und so. Und da gab es eigentlich nie so wirklich den Punkt, wo ich gesagt habe, ich will jetzt unbedingt eine Ausbildung machen.
Ja.
Zumal ich auch eine Zeit lang während dem Studium dann bei Otto Versand gearbeitet habe. Und da gab es also dieses Otto Versand Kundenbetreuung. Mein Name ist Julian Smith, was kann ich für Sie tun? Weißt du, so, das war so, dann bist du in diesen Großraumbüros und denkst dir so, oh, fuck, hier sind echt Menschen drin, die seit 15, 20 Jahren halt irgendwie Bestellung entgegennehmen. Und da gibt es halt dann den Office-Leiter hier und so und diese ganze Hierarchie. Und da war mir dann schon irgendwie bewusst, dass diese lebhafte Sache Musik mit den Menschen und im Club halt irgendwie echt mein Ding ist. Und klar, am Ende des Tages fragst du dich immer, wäre es besser gewesen, so ein Diplom an der Wand zu haben, ne, so, und irgendwie was Gescheites zu machen. Das holt sich vielleicht auch irgendwann später nochmal ein, aber zu der Zeit gab es auch in der Musikbranche einfach viel Geld zu verdienen, wenn man so will, wenn man das halt ordentlich gemacht hat. Von daher gab es diese Frage eigentlich gar nicht. Aber also wenn alles normal verlaufen wäre und das DJing nicht, wäre ich wahrscheinlich heute irgendwo auf irgendeinem Boot und würde Delfinfilme drehen.
Das war nicht schlecht, das gucke ich mir auch immer ganz gerne an.
Das ist auch tatsächlich der einzige Weg, wo du so halbwegs Kohle machen kannst mit, ja. Also Haie. Ja. Ja. Also, muss ganz ehrlich sagen, also das da gibt es auch eine witzige Story dazu, weil mein Dad ist aus Florida und es war halt auch immer so der Jahresurlaub, es ging immer nach Florida, es war wirklich, alle Leute sind irgendwo tolle Urlaubsziele und es war halt Florida it is again, ja, also und dann sind wir da runtergeflogen.
Aber ganz kurz, für andere Menschen ist
genau, es war für andere krass, boah, Amerika, du fährst nach Amerika, genau. Also boah, und also nach dem fünften Mal Amerika war es halt so, oh, go fuck yourself, also es war wirklich so, ich will da einfach nicht hin. und wir sind aber, mein Vater ist ein passionierter Angler und wir sind dann da wirklich immer auf so Fischkutter, also wo du dann rausfährst und dann im offenen Meer halt angelst mit ganz vielen Leuten so auf dem Ding und der Dwayne hieß der, das war der Captain, der kannte uns dann auch schon und so und auch witzige immer Ansage gemacht und dritte. Und der war tatsächlich Meeresbiologe und ich habe ihm das erzählt, wow, krass und so. Und dann sagt er so, wenn das so super wäre, würde ich diesen Kutter halt hier fahren. Ne? So, also kannst du mal eins und eins zusammenzählen. Und dann hat er so, sagt er so, naja, dann hat er mir das auch erklärt, dass, also entweder du bist halt so wirklich ein mega schlaues Kerlchen und forschst dann und vielleicht auch so, keine Ahnung, findest irgendeine Alge und die macht halt Falten weg und dann bist du da halt der King für irgend so eine, aber diese Stellen sind recht rar.
Ja.
Und viele machen halt dann, entweder tauchen sie halt Wracks dann oder so, ja, ne, so den Kram. Aber er sagt halt so, was hat er gesagt, irgendwie sowas, ja, das Sexualverhalten von Süßwasserquallen im Ostpazifik oder so, das interessiert halt auch noch nicht so viele Leute. Und da musst du halt jemanden dann haben, irgendein so Lehrstuhl oder irgendeine Fakultät, die halt sagt, okay, ich will das aber wissen, wie das funktioniert. Und dann bist du da halt auf dem Job. Und wirst dann halt bezahlt und kannst dann forschen, aber wie das bei so vielen Laboratorien oder sowas ist, das ist halt, da sind halt irgendwelche Companies dahinter, die einen anderen Nutzen haben, so, der halt industriell ist, ne? Und das ist halt so. Und so ist es ja ganz viel in, auch damals die ganzen Freunde, die ich hatte, die zum Beispiel so Grafikdesigner wurden und sowas, ja, dieser kreative Part, wo du dann denkst, du kannst dich in deinem Job irgendwie ausleben, das ist ja voll die Illusion am Ende, ne? Also am Ende ist die Routine, da ist ganz viel Unzufriedenheit bei vielen. Also so diese Berufung, was dieses Wort Beruf ja eigentlich auch irgendwie ist, diese Leidenschaft, Leiden und Schaffen irgendwie so da drin, das ist ja in ganz seltensten Fällen. Deswegen, unglaublich dankbar, das gehabt zu haben oder zu haben, dass ich immer aufgestanden bin und etwas machen wollte, wo mich keiner zu motivieren musste, weißt du? Und von daher war das so das erste Mal, wo ich so ernüchternderweise dann gesehen habe, okay, krass, so das, was du dir da zusammenspinnst, gerade wenn du aus der Schule kommst, versus was es dann irgendwie nach 10 Jahren ist, ist echt ein komplett anderer Part. Also auch die ganzen Grafikdesigner, die dann irgendwo in großen Agenturen waren, wo dann der Art Director kommt und sagt, hier, nee, das ist gelb oder brauchst auch nichts machen, dann mach dem einfach die Pickel weg und mach doch einfach deinen Job, so, weißt du, und du denkst, boah, krass, ich kann irgendwie total abgefahrene Broschüren machen, wir machen die jetzt funky und wir machen die irgendwie, und der Kunde sagt aber, nee, das ist, so brauchen wir das nicht so, ne, ja. Wir wollen da irgendwie eine ganz klare Linie und gerade in der Kreativbranche hast du ja dann auch ganz viele Leute, die einfach echt entweder total viel Drogen und Alkohol konsumieren oder halt wirklich todunglücklich sind, weil sie einfach nie ihr kreatives Potenzial dann irgendwie ausleben können, ne, in diesen Konstellationen, also das ist echt, da glaube ich, muss man auch irgendwann mal überlegen, ob man in der Gesellschaft da was ändert. Oder du hast natürlich auch Druck von zu Hause, die dann sagen, du musst studieren, musst irgendwas machen oder ne, Ausbildung. Aber ernsthaft würde ich sagen, wissen das vielleicht 5% mit 18 oder 19, was sie sein wollen, weißt du? Und wenn der mit 18 weiß, ich will Feuerwehrmann werden, dann ist das wahrscheinlich die Wahrheit. Dann brennt er dafür, ne? Oder irgendwie Fußballer oder was auch immer, dann brennt er dafür.
Und heute dann, Influencer.
Genau. Also man muss es halt irgendwie Essen fotografieren und nicht beim Sport und die Lippen aufspritzen lassen. Ja, obergeil.
Ja, nee. Aber die Vorbilder haben sich halt schon gewandelt. Aber ich glaube
unglaublich.
Auch, ich glaube auch, wenn du sowas, ich glaube auch, dass es wirklich ein Geschenk ist, wenn du auch von zu Hause, wie es jetzt bei dir vielleicht mit der Musik war oder so, wenn du so wirklich was hast, was du schon so mitgenommen hast und was dich so sehr berührt hat oder so eingefangen hat, dass du sagst, boah, das ist so geil, das will ich irgendwie weitermachen, ne? Ob es jetzt Musik ist oder Sport oder was auch immer, was halt dieses normale, wie du beschrieben hast, auch so dieses Hamsterradleben irgendwie, wo man da halt nicht den normalen, in Anführungszeichen, Weg geht, sondern sagt so, nee, ich gehe jetzt, oder Schauspieler oder sowas, weißt du, wo man dann halt einfach sagt so, was immer noch so ist, wo man sagt so, ja, das ist doch brotlose Kunst oder so, irgendwie was, ne? Das ist, glaube ich, aber wenn man dann diese Motivation dahinter hat und dann halt den Weg geht, wo man vielleicht manchmal nicht weiß, wo es hingeht, aber wenn du schon sagst, okay, Meeresbiologe, wenn mir ein Meeresbiologe sagt, wo es hingeht, das ist halt anders, als ich es mir vorgestellt habe, dann hast du, finde ich das immer ja, faszinierend. Also weil bei mir ist es nicht so. Ich habe meinen Fußball und so weiter auf meinem Level irgendwie gehabt, wo ich sage, das ist so mein Ding gewesen. Aber ich finde es immer cool, wenn jemand halt wirklich das nimmt und sagt so, boah. Wenn du sagst Feuerwehrmann. Ich habe neulich eine Reportage gesehen, das war ein Typ aus Deutschland, der wollte einfach unbedingt nach L.A. Und da ist es ober die krasse...
Firefighter!
Ja, aber das ist ober die krasse... Einstiegsdinger und der hat auch ein paar Jahre gedauert und die nehmen auch voll wenige und es ist auch so richtig krass, aber der hat sich so lang da trainiert und durchgeboxt und so weiter und jetzt ist einer, ist er da voll drin und alles. Also das finde ich obergeil, wenn man wirklich diese Berufung auch gefunden hat und zu sagen, das will ich machen.
Ja, also es gibt halt einen riesen Unterschied zwischen, also das ist gerade auch in der, wenn du Kunst oder sag ich mal jetzt sowas, was du schaffst, wie jetzt Grafik, Kultur, Malen, also was du sagst, brotlos, ne? Da gibt es natürlich zwei Seiten. Es gibt einmal tatsächlich dein Handwerk und wie gut du damit bist. Bist du virtuos, kannst du wirklich malen, kannst du wirklich singen, kannst du wirklich produzieren oder sowas. Ja.
Ja.
Und dann gibt es eigentlich nochmal einen zweiten Teil, der heißt, das zu monetarisieren. Also das ist wirklich so, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe und deswegen fliegen ja auch so viele Musiker auf die Fresse, weil das beides, also weißt du, wenn du einen Manager hast, entweder ist dann gut und dann hast du auch Glück und es funktioniert beides und dann bringt dich halt wirklich dahin, wo du hingehörst und sagt, der gehört auf die großen Bühnen und der arbeitet für dich. Aber der sagt auch, ich will auch nicht, dass der damit in Verbindung kommt. Der soll einfach morgens aufstehen mit diesem völlig freien, losgelösten Mindset und da ins Studio gehen und I believe I can fly. Weißt du, so, also einfach dieses Ding halt raushauen. Okay, scheiße, Kelly, vielleicht das beste Beispiel aktuell. Aber du weißt, was ich meine. Also im Prinzip, der hält dir den Rücken frei, weil der sagt, wie beim Fußball ist auch ein gutes Beispiel. So, lass den einfach kicken. Und alles drumherum, ne, wer den abholt und was die dann machen, du hast ja wie so ein Babysitter im Prinzip drumherum, dass du einfach dich um diese weltlichen Probleme einfach nicht sorgen musst, weil dieses Geld verdienen einfach komplett ein anderer Parameter. Ich habe tatsächlich irgendwann mal drüber nachgedacht, ob man mit ein paar Leuten, die es einfach geschafft haben im Leben, sagen, pass auf, aber die Kunst und die Kultur ist total wichtig in dieser Gesellschaft, ist ja auch aktuell so mit der Corona-Scheiße auch so ein Ding, was da total auf der Waagschale steht, im Sinne von, wie wichtig ist das? Also für Glück, Glückseligkeit, ne? Also so auch gerade so, war ja auch oft so diese Wertschätzung, ihr könnt zu Hause jetzt Filme gucken und aber wer macht es eigentlich? Und jetzt bezahlt es ja auch keiner und die Künstler, die leiden darunter. Aber dass man nicht irgendwie so eine Art Institut hat, wo du sagst, pass auf, wie bei einem Konservatorium, du musst halt irgendwie spielen und zeigen, was du halt kannst und dann sagt er, alles klar, und jetzt zeige ich dir, wie man Geld damit verdient. Weil es einfach eine komplett andere Nummer ist. Also die muss man lernen, die muss man, weißt du, das ist auch so aus der Gastronomie jetzt, tatsächlich, wenn ich jetzt nochmal 20 Jahre zurückspulen könnte, würde ich das komplett anders machen, weil du hast als Künstler oft diese Nummer, dass du sagst, oh, spießig und das will ich nicht und ach, scheiß Geld, bla, Finanzdings und ne, lieber ziehst du dir drei Bonks rein und schläfst bis um drei und findest es halt irgendwie cool. Aber letztendlich gibt es da halt einfach, es ist ein Business und gerade wenn du dann die großen Plattenfirmen dieser Welt oder halt auch, ne, also irgendwie wahrscheinlich auch Galerien und sonst, also jeder schaffenden Kunst, Tanz und so ist das genau das Gleiche, da musst du halt auch wirklich diszipliniert sein und musst irgendwie auch dein Business-Part irgendwie auf der Kette haben oder zumindest so schnell jemanden finden, der es halt für dich macht und sagt, das ist ein Ausnahmetalent, den will ich jetzt und dann, ne? Und das ist echt so ein Ding, wo ich mir denke, da gibt es halt echt Aufholbedarf, aber ja.
Ich habe auch gerne früher oft gesagt, wenn ich gefragt wurde, was willst du mal werden oder was willst du denn mal machen beruflich, war eine Antwort von mir immer so, es muss mir halt Spaß machen. Und da war auch oft die Antwort so, ja, es macht halt nicht immer Spaß. Und ich dachte immer so, doch. Also,
nee, das ist die richtige Antwort. Das ist tatsächlich die richtige Antwort. Das ist
das,
die richtige
Antwort. Dass es nicht immer Spaß macht, meinst du?
Nee, das ist so, also muss man überlegen, was der damit meint. Also das muss ich immer richtig, aber klar, manchmal ist natürlich auch, in deinem Fall, keine Ahnung, ob ihr Choreografien irgendwie lernen musstet oder so, als Boyband.
Glücklicherweise nicht.
Aber ich glaube, es gibt schon einen Part, der gehört dazu, der ist immer unangenehm, weil du weißt,
wofür. Ja, das hatten wir machst, auch.
Genau.
Aber wir hatten auch Phasen, wenn wir jetzt mal die Musik als Beispiel nehmen, wo wir im Studio waren und wo der kreative Part vorbei war, wo es einfach nur hieß, okay, wir müssen das jetzt auf Platte bringen, ist es auch nicht immer Spaß. Aber am Ende, keine Ahnung, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich möchte mal Schreiner werden, als Beispiel. Ne? Ja. Natürlich gibt es da auch bestimmt Momente, die nicht immer Spaß machen, weil du dann irgendwie einen Schrank bauen musst, den du selber nicht gut findest, aber es ist halt dein Job.
Ich glaube, man muss es anders formulieren. Also wenn ich da jetzt so zwischen den Zeilen da höre, ist ja im Endeffekt, das meine ich mit dieser intrinsischen Motivation. Weißt du, also so, mir muss keiner sagen, willst du heute auflegen? sondern genau. Mir muss eher jemand sagen, du kannst aufhören aufzulegen, es ist vorbei. Jetzt, ne? Also so, genau. Das ist eher so dieses Ding. Und klar gibt es ja diese Anfangsphase, wo noch keiner tanzt und vielleicht auch am Ende, wo irgendwie nur noch so, ich nenne es immer Reste ficken, irgendwie, wo dann der Club, wo du so denkst, so.
Ich nenne es gerne ganz gerne Freibiergesicht.
Ja, wo du dann irgendwann so, oh Gott, jetzt, ne? Und dann musst du das halt auch irgendwie durchpeitschen noch und das Ding irgendwie zu Ende bringen. Ich glaube, das meint was anderes. Also ich glaube, wenn du da Leute fragst, die meinen wahrscheinlich was anderes, so wie man sagt, das Leben ist kein Ponyhof. Aber
ja.
Ich glaube, es gibt da so tatsächlich, dafür liebe ich TED, so diese Plattform irgendwie, die haben dann doch immer wieder mal ganz schlaue Sprecher, die da auftreten. Und da gibt es so ein Snowboard-Kid, was ich krass fand, mit 14 Jahren irgendwie, der die Eltern sich entschieden haben, wir machen so die ganze Bildungsnummer so ein bisschen selbst. Ne? Und der fängt dann an, wirklich zu erzählen über Snowboards, meine Passion und so. Und auf einmal steckt halt so viel darin. Also meinst, wenn du Snowboards selber bauen musst, musst du halt auch über Mathe Bescheid wissen, musst du über Physik Bescheid wissen, wie die, ne? Also wie die
beschaffen. Genau, aber dann fängst du an, dich dafür zu interessieren.
Genau, dann macht's, wollte gerade sagen, dann macht's, weißt du, und dann soll er dann schreiben, wie sein Tag war und so. Und dann schreibt er, sitzt er sich da, setzt sich in Starbucks, bestellt mir da irgendwie so eine Latte und schreibt halt runter. Aber es geht halt, also ich glaube, so dieses Schulsystem, und das ist, glaube ich, so eine Nummer, das dockt ja viel an diese industrielle Revolution. Man hat ein System erfunden, was dazu diente, tatsächlich Leute hervorzubringen, die diesem System dienlich sind, also Mathe, Physik, ja. Maschinen und wie auch immer so. Aber jetzt bist du an einem Punkt, wo eine Gesellschaft tatsächlich an einem Punkt ist, wo du wo ganz andere Fragen, also auch Intelligenz anders gestellt werden muss. Nur weil du Feuerwehrmann bist, oder halt irgendein Koch oder so, heißt es ja nicht, dass du weniger schlau bist. Und das ist ja oft so, dass diese, da sind wir wieder beim Anfang, dass diese Jobs, auch gerade Gastronom mittlerweile ist, das ist wirklich, wenn du ein guter Gastronom bist und dann ist das auch wirklich, da musst du an ganz viele Sachen denken und das ist einfach sehr komplex geworden und da kannst du nicht mehr sagen, das sind irgendwie dumme Leute dahinter, so, also, oder die sind weniger intelligent. Mhm. Ganz im Gegenteil. Also das ist eine ganz essentielle Frage, wie du heutzutage das vielleicht nochmal neu definieren musst. Und da ist natürlich die intrinsische Motivation total wichtig, weil wenn ich jetzt zum Beispiel als Kindergärtner sehe, dass ein Kind die ganze Zeit irgendwie Bauklötzchen stapelt, dann will ich vielleicht eigentlich den fördern. Und das müsste vielleicht die neue Idee sein, zu sagen, was machen die denn? Der eine malt die ganze Zeit und sowas, ja, oder, ja. Ne? Oder schreibt oder textet oder so. Und dann bringe ich den vielleicht sogar dann schon in Arbeitsgruppen rein, die rausfinden so, da steckt vielleicht doch was Schriftstellerisches schon drin oder da steckt wirklich ein super Mathematiker drin, weil der die ganze Zeit irgendwie sehr, sehr strukturiert denkt. Oder, ne? Das ist einfach Sachen, die dir von der Natur aus mitgegeben sind. Und heute musst du halt natürlich, klar, deine Eltern auch irgendwie Erwartungshaltung denen gegenüber erfüllen. Und dann kommt halt eben das, was du gesagt hast, muss nicht immer Spaß machen. Heißt, so, du musst halt so schlucken und irgendwie musst du da halt, mach halt was Vernünftiges. Mhm. Aber dieses Vernünftige ist halt total dumm, weil am Ende, und da sind wir da auch wieder bei diesem Punkt, geht es ja darum, wie kannst du es monetarisieren? Wie kannst du ein Geschäft draus machen?
Ja.
Und das ist ein anderes Denken. Aber wenn du erstmal morgens aufstehst und weißt, warum du aufstehst und schon Grinsen auf der Fresse, ich muss immer lachen, weil Leute fragen, wie geht's dir heute? Es geht mir schon wieder gut. Also, und ich bin manchmal echt, also ich habe manchmal scheiße Angst davor, dass ich mir ins Spiel gucke und denke, fuck, das kann nicht sein, du bist schon wieder gut drauf. So, also es ist, ich bin
schlecht eigentlich.
Ja, also klar,
schlecht, weil ich gut fühle.
Ja, es ist so. Und dann denkst du zwischendrin, vielleicht fühle ich mich halt einfach mal schlecht, so einfach so als Abwechslung. Aber so im Großen und Ganzen, klar, du bist natürlich da in gewisser Art und Weise gesegnet damit, dass du Sachen gemacht hast und immer viel mit Menschen zu tun hattest und gerade was ihr jetzt auch macht, Geschichten einzufangen ist, du hast halt hunderte von, tausend von Geschichten und da muss ich ganz ehrlich sagen, so auch gerade was jetzt so Kreativleistung oder auch so Sachen, so meine Konzepte dann in der Gastronomie, war natürlich klar zu wissen, ich habe so viele Geschichten gehört und weiß, wie die ticken, weiß, was sie wollen. Und dann als Gastronom, als guter Gastgeber zu sagen, ich möchte ihnen das geben. Ich möchte, dass sie kommen und sich bei mir wohlfühlen und so. Und das, und dann fängt ja dieser Business-Part irgendwie so ein bisschen an. Aber grundsätzlich, glaube ich, also was dieser Junge da gesagt hat zum Beispiel, das ist ziemlich geil. Also normalerweise, er fängt an, das ist so der große Lacher, sagt ja, meistens, wenn du Kinder fragst, was sie werden wollen, sagen Feuerwehrmann oder Polizist oder sowas, sind deine Eltern meistens nicht so happy mit dieser Aussage. Ne? Aber seine Eltern haben immer gesagt, was soll ich sein? Und da sagen die Eltern, du sollst glücklich sein.
Ja.
Und das ist halt so, das ist ganz neues Denken. Das ist erstmal jetzt auch, vielleicht in der jetzigen Generation kommt es immer mehr, dass man halt das versteht, dass das so ist. Ja. Ja,
aber ich glaube, das selber, meint, sorry, ich, ja. Ganz kurz, ich wollte nur sagen, das meinte ich, glaube ich, mit ich will was machen, was mir Spaß macht.
Genau.
Ja, das, ja, ja. Da, vielleicht konnte ich das damals so nicht ausdrücken. Ich hätte wahrscheinlich, so wie du gerade gesagt, ich will einfach nur glücklich sein mit dem, was ich mache. Ist egal, was ich mache, aber ich will damit glücklich sein. Ich will morgens aufstehen können und sagen, ey, cool, geht los. Und ich will nicht sagen so, oh, jetzt, keine Ahnung, wieder in den Drecksladen oder wieder in das scheiß Büro.
Ja, aber das ist, also das ist auch, also ich meine, das ist auch ganz normal, weil ich meine...
Sorry, Tobi.
Wenn du also jetzt rein von wenn ich jetzt Gastronomie aus meiner Brille als Unternehmer dann oder als, ja, also als Geschäftsmann dann sehe, was ein komisches Wort auch immer für mich war, aber dann hat halt der Service, der Barmann, der hat halt das erwarte ich von dem, das muss der machen, das muss der abbilden, ja, also in diesem Gesamtkonstrukt. Und ich glaube, wenn Leute verstehen würden, wie Unternehmer denken, würden sie unter Umständen ganz, also vielleicht gar nicht erst in dieses Unternehmen eintauchen,
ja.
Weil das ist auch gewissermaßen emotionslos. Ich weiß noch, meine Mutter, das ist vielleicht auch so ein entscheidender Punkt, in der 7. Klasse habe ich ihr gesagt, so, ich will nicht mehr in die Schule. Und hat ihr gesagt, wieso? Und dann sage ich, es geht nicht um mich. Das ist hier wie ein Trainingslager. Sie sagt, ja, aber du musst in die Schule gehen. Und das ist so Persönlichkeit, die dich ausmacht, die dich ausmacht, weißt du so? Die ist unter Umständen gar nicht gefragt, aber dann wirst du immer kleiner und immer nichtiger und immer so, weißt du, also so, deswegen ist auch die Wertschätzung so ein ganz großes Thema. Du willst irgendwann, dass dein Chef vorbeikommt und sagt, Eddie, das hast du gut gemacht.
Ja.
So, ne? Vielleicht nicht dicker, aber ja, irgendwas haben sie gut gemacht. Mit dicker bist du vielleicht im richtigen Betrieb, so. Nein, aber, und da fängt ja dann, da sind wir wieder in dieser Maschinerie, das Hamsterrad, was du genannt hast, zu sagen, das ist eine gewisse Art, eine Illusion. Da geht es um Leistungserbringung, da hast du einen Arbeitsvertrag und da ist ziemlich genau fixiert, was von dir erwartet wird und da ist nicht deine Persönlichkeit drin. Da steht ja nicht drin, so, ich erwarte von dir, dass du 3 Stunden am Tag lustig bist und irgendwie die Leute um dich rum bespaßt und das aber auch wieder ein geiles Arbeitsklima macht. Sondern das ist unter Umständen gar nicht gewollt. Weißt du, so. Und Persönlichkeit ist ja das, was uns als Mensch eine gewisse Art und Weise ausmacht und das findet quasi nicht statt. Es findet in den 3 Minuten statt, wo du vielleicht dann einen Espresso trinkst irgendwie und dich dann über deinen Chef irgendwie beschwerst oder über die Olle, die oder den anderen Kollegen, der irgendwie wieder scheiße ist. Aber so, ansonsten ist das nicht gewünscht.
Ja.
Was ich vorhin sagen wollte, war einfach, dass vielleicht jetzt so diese Generation, die halt auch schon jahrelang im Hamsterrad waren, vielleicht also auch durch die Gesellschaft und die Veränderungen und so weiter, dass das wirklich jetzt so, vielleicht hoffe ich und ich hoffe auch für mich, dass ich das an meine Kinder weitergeben kann, dass ich dann sage, ja, wir haben das so gemacht, also jetzt bei dir vielleicht ein bisschen einen anderen Weg gegangen und konntest das auch vorher schon so machen, aber dass man halt sieht, okay, ich mache das und was ich mache, macht mir auch in gewisser Weise Spaß, aber ich bin schon so, dass ich in einem gewissen Rahmen mich bewege, Tag für Tag und mich halt von nicht so auslebe, zumindest beruflich dann, wo ich sage, okay, das ist jetzt das, mein kreatives Ding und so weiter und so fort, zumindest nicht in dem, weil es auch gar nicht Thema ist, sage ich jetzt mal. Und dass vielleicht die Generationen jetzt so langsam sagen, okay, ich möchte, das hätte ich gerne vielleicht selber früher so gehabt, und die jetzt zu ihren Kindern sagen, okay, pass auf, was du jetzt sagst, so, ich möchte, dass du glücklich bist, oder was der Steve dann auch schon früher erkannt hat, ich muss tatsächlich gestehen, ich kann mich nicht erinnern, was ich als Kind werden wollte. Und das finde ich schon für mich ein bisschen traurig. Weißt du, was ich meine? Und das ist halt so dieses Ding, ja, vielleicht gibt es jetzt eine andere Generation von Eltern, die ich weiß nicht, man sagt ja immer diese Wacher und so weiter und so fort, das Wort mag ich eigentlich nicht so, aber wo man sagt, hey, ihr sollt es eigentlich nicht machen, sondern ihr sollt vielleicht glücklich nicht glücklicher werden als ich, aber ihr sollt vielleicht andere Möglichkeiten haben.
Nee, das soll einfach einen anderen Stellenwert haben.
Genau, genau. Und ich glaube, das ist heutzutage wirklich auch wichtiger geworden. Also es ist so ein zweischneidiges Schwert aus meiner Sicht. Auf der einen Seite wird alles irgendwie immer faker und man versucht irgendwie immer irgendwas darzustellen, was man vielleicht gar nicht ist auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite finde ich schon so, dass wir eine Zeit haben, wo viele Möglichkeiten eigentlich da sind, um das zu machen, worauf man Bock hat. Und dann kommt, also finde ich zumindest, mehr als früher. Aber dann kommt wieder der Punkt, man muss davon halt auch leben können. Finanziell.
Das ist halt, das ist ja genau der Punkt.
Genau.
Also wenn du jetzt mal, sagen wir mal, du würdest einen Unterricht anders aufbauen, ne? Also wo du sagst, ich habe da einfach Marketing, selbst Self-Marketing 1.0 irgendwie so, ne, als Unterrichtsfach und schmeiß jetzt mal irgendwie ein paar andere Sachen raus, die jetzt wirklich nicht unbedingt ein Thema sind oder eine Rolle spielen groß, und shifte das um. Das ist ja da oft schon so gewesen, dass am Ende das reale Leben ist, wie gut verstehst du Verträge und wie gut bist du abgesichert und da. Also das ist am Ende dann die Realität und wie oft läufst du Leuten ins Messer, weil die halt einfach, du nicht denkst, so echt krass, so abgewichst sind Leute da draußen, sage ich jetzt einfach mal. Das heißt, wenn du Kinder früher die Möglichkeit gibst, das in Betracht zu ziehen und zu sagen, ich guck mir Leute an, bei denen es halt funktioniert hat, weil jeder Berufszweig gibt unglaublich erfolgreiche Leute und dann muss man ja auch wiederum Erfolg definieren und inwieweit du sagst, okay, ist es der Aston Martin vor der Haustür oder ist es der Toyota Corolla, weißt du, so beides bringt dich von A nach B und aber wenn du das Fahrzeug im Kontext siehst, so was habe ich erreicht, so dann wird's ja wieder, ne, also dann fängt da eine ganz andere Welt an zu ticken und klar, aktuell hast du bei HR, also diesen Human, also Leute, die dich einstellen, Human Resources da irgendwie in den Companies, gerade so jetzt in der Ecke, wo ich die Läden hatte, dann zum Schluss im Westend. Banking war es ja dann so, dass dann die Älteren gesagt haben, ja, nur noch Weicheier, weißt du, so wollen nicht mehr irgendwie krass arbeiten und so und so sagen halt dieses neue Wort Work-Life-Balance spielt halt eine größere Rolle zu sagen, also weißt du, buckle ich jetzt 14, 16 Stunden, kann mir eine Dom Perignon im Club leisten, fahre ein schickes Auto, sehe aber meine Familie de facto nicht, kenne meine Sekretärin besser als meine Frau. Und ist es jetzt das Gelbe vom Ei, weißt du? Und der Typ, der halt irgendwie, keine Ahnung, all-inclusive nach Malle fährt, denkt sich so, boah, ich würde jetzt mal gern Business fliegen und die Malediven sehen, und weil da ist es geil. Und das ist eine riesen Aufgabe, gerade jetzt auch für die Kinder, die natürlich über die Smartphones und so halt auch immer wieder in eine ganz andere Welt eintauchen und über ganzen Apps, die sozusagen dein Gesicht Falten wegmachen und alles drum und dran. Also dieses das, was du meintest vorhin, glaube ich, dieses, du siehst Leute immer von ihrer Schokoladenseite aktuell. Ne? Also du kannst 50 Fotos machen, früher hast du eine Kamera, da war ein Bild so teuer wie, was ich, heute klippst du da drauf und das ist so inflationär. Handy, genau. Und du guckst halt, siehst ja dann auch so Bloggerinnen, irgendwie stehen da vorne, da wird geknipst und klar, irgendwann hast du halt diesen Lucky Shot, da sieht die geil aus, da werden noch 20 Filter drauf gekloppt und dann ist es halt cool und das ist sicherlich ein Riesenthema in der Zukunft, so auch jetzt im Hinblick auf Ressourcen und was die Welt und Klimawandel und wie gehen wir damit um und so, und da spielt natürlich Glück und Gesellschaft und das Miteinander auch eine Riesenrolle und das hat sich vielleicht bei uns schon abgezeichnet, so wo das schon irgendwie bei uns Fragen aufgeworfen hat, wieso wird es halt so gemacht, wie es halt schon immer so gemacht wird. Aber ich bin ganz bei dir, dass ich glaube, man Kindern, egal was die heute werden will, ich hier sagen kann, so im Prinzip, okay, wenn du das machen willst, guck dir mal Leute an, die damit Erfolg hatten. Was haben die gemacht? Und da gibt es ja immer so eine Formel dafür und da musst du dich schon so ein bisschen dran halten. Und dann kann das auch was werden. Und dann ist dieses Brotlose, ja, also klar, wenn ich gehe manchmal zu der HFG, macht ja die Hochschule für Gestaltung, macht auch manchmal so die Erstsemester und dann denkst du dir auch so, gibt schon einen Teil, wo du denkst, boah, das ist eher wie Selbsttherapie, so, wenn du solltest kaufen, so, voll der kaputte Scheiß. Also entweder geht das durch die Decke oder irgendwie, weiß nicht, wer das verstehen soll. Und dann gibt's aber so die Leute, die da rauskommen und halt irgendwie so echt durch die Decke gehen im Produktdesign, weil sie den Markt verstehen. Und das ist ja auch, glaube ich, wo ihr, ne, wenn du dann mit dem, wenn du dann wirklich mal in der Musikindustrie bist, dann lieferst du ab. Es gibt eine Voraussetzung, die diese Industrie haben möchte. Und da ist es nicht so, oh nee, ich will irgendwie kein Interview geben oder ich will, also play that shit. Also du musst das irgendwie dann auch mitmachen. Dann sind, weißt du, da ist auch kein irgendwie, jetzt spielst du irgendwie 3 Minuten Gitarrensolo da drin, dann wird es nicht im Radio gespielt. Es gibt Sachen, die müssen für die Industrie, für die, ein Plattenlabel, ein Major-Plattenlabel, musst du ein Produkt abliefern, mit dem sie arbeiten können. Und das musst du irgendwann mal verstehen und eingestehen. Und klar, wenn du das nicht willst, dann sind wir wieder bei diesem Brotlosen eventuell. Dann weißt du nicht, dann begebt sich derjenige auf dünnes Eis. Dann soll er sich vielleicht doch irgendwie einen guten Nebenjob suchen. Aber auch da gibt es Leute, die haben ein Zimmer, haben eine Matratze und sind trotzdem happy mit und haben halt irgendwie, schreiben ihre Lieder. Also das ist eine sehr individuelle Sache auch, ne, mit der Glückseligkeit. Aber ja.
Ja, es ist wichtig, das finde ich gut, was du gesagt hast, dass man halt auch hinter dem Traum oder das, worauf man Bock hat, halt einfach auch dahinter guckt, was noch dazugehört. Ne? Und ich glaube, das geht heute schon ein bisschen verloren, weil man halt nur das Gute sieht oder was am Ende rauskommt ist, oder zumindest zum großen Teil. Es gibt ja ein paar, die da halt hinter die Kulissen gucken lassen oder so weit, aber das Gros an den Menschen einfach nur das Gute zeigen, was erreicht wurde oder was vielleicht nicht mal da ist. Ja? Und ich glaube, das ist wirklich wichtig und da, ich weiß auch nicht, ob das jetzt mit dem System, wie es jetzt alles so ist, oder dass man daran so festhält. Ich glaube, da muss wirklich was passieren, um zu sagen, wir müssen die Kinder dahin kriegen, dass die halt auch hinterfragen und dass sie ja, wie gesagt, hinter die Kulissen gucken und sagen, was gehört dazu? Es geht nicht, dass du nur da rausgehst und kickst oder dass du nur jetzt deine Bilder malst oder so, sondern was noch dazu gehört, um diesen Traum auch dann letztendlich leben zu können.
Ja. Absolut.
Ja, also, aber wie du auch schon sagst, es geht schon auch hauptsächlich darum, womit bist du zufrieden? Was ist dein Ding? Und wenn es dir reicht, zu sagen, was heißt reicht? Also, aber ich schreibe meine Lieder und ich kann die in der Bar an der Ecke performen und ich habe dafür meine Kohle, wo ich dann mein Einzimmer-Apartment machen kann. Aber ich mache das, was mich glücklich macht.
Absolut. Das ist tatsächlich eine sau interessante Frage. Also im Sinne von, definiere Glück. Also wo fängt's an und wo hört's auf? Und das ist, wie du schon sagst, eine sehr, sehr individuelle Kiste. Und das darf man auch gar nicht drüber urteilen. Dass einer sagt, was hast du denn groß erreicht? Also ich bin zufrieden. Also so und dann so, wie kannst du damit zufrieden sein? Wie geht das? Also weißt du,
das sind aber dann meistens die Menschen, die dann auch selber nicht zufrieden sind. Ja.
Die Hater, ja, so. Die Hater.
So wie ich.
Haters gonna hate.
Na komm Tobi, du bist kein Hater. Du bist ab und zu ein bisschen negativ, aber kein Hater. Nee, stopp. Nee, da muss ich auch mal kurz hier, wie sagt man dann?
Intervenieren
und so eine, wie sagt man dann, eine Lanze?
Brechen.
Wie heißt das? Eine Lanze für dich brechen.
Okay.
Den Lanz für dich sprechen. Ja. Aber was mich kurz nochmal interessiert, damit wir nochmal so ein bisschen auf dich. Ey, wir haben eine sehr, 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 sehr geile.
Exkurs.
Geilen Exkurs gehabt. Ja. So. Aber würdest du auch sagen, ich habe ja vorhin, glaube ich, um dich ein bisschen vorzustellen, auch gesagt, dass du aktuell ist Chinaski dein Ding, ne?
Nee, das habe ich verkauft. Beziehungsweise meine Anteile verkauft. Ne? Also das ist nicht mehr meins, nein.
Okay, aber wir machen es anders. Du hattest ja schon die ein oder andere Location.
Er hat einen neuen aufgemacht, oder?
Ja, ja. Die dir gehört hat.
Ja, ja, ja.
Du darfst doch jetzt gerne kurz Werbung machen, was dir aktuell...
Nein, alles gut. Also okay. Ja.
Aber würdest du auch sagen, dass du durch... Das würde mich interessieren, weil wir ja gerade auch ein bisschen über die Kinder gesprochen haben und wie man beeinflusst wird, was man so machen will in der Zukunft und so. Würdest du sagen, dass diese ganze Gastro-Geschichte oder dieses jetzt, ich sage es einfach, ich mache es jetzt mal komplett so, Bar besitzen, einen Club besitzen, wie auch immer, so ein bisschen auch, dass damals so ein bisschen der Grundstein war mit ich sage es einfach mal jetzt, der mit der Kneipe von deinem Papa so, dass da irgendwie kam oder war das Zufall?
Nee, das war tatsächlich, dass meine Eltern damals, also mein Vater hatte immer so ein bisschen so diesen Traum, einen Club mit seinen Söhnen zu besitzen. Gibt so ein, der würde jetzt sagen, Typ Steinbock. Dass ich hab so ein bisschen so dieses, schon so ein Sicherheitsdenken so auch. Ne? Also man muss da sagen, also zu der Zeit, wo ich einen Plattenvertrag hatte bei Universal, fing das gerade an, dass die MP3-Nummer total stark wurde und die Verkäufe eigentlich eingebrochen waren. Sodass ich mir realistischerweise gedacht habe, okay, ich bin jetzt auch schon 30, ich bin jetzt kein Teenie-Artist mehr und also wahrscheinlich hast du auch schon Probleme bei Viva und MTV gespielt zu werden, was damals noch irgendwie eine Relevanz hatte oder was also, schon
um ganz kurz ja. nochmal zu intervenieren, du bist bevor du, ich sag mal in die Gastro,
habe ich nur aufgelegt und habe Musik gemacht.
Genau. Und hast Musik gemacht und warst auch als Künstler, hattest einen Plattenvertrag.
Genau.
Das war bevor diese ganze.
Genau, aber da, also man muss dazu sagen, darauf will ich gerade eingehen. Ja, also meine Eltern waren damals, so kam diese Idee, ne, zu sagen, ich meine, ich habe nur einfach gesehen, wenn ich irgendwo aufgelegt habe, war die Hütte voll, die Leute haben gefeiert. So, ja. Ne, und dann, also das denkst du dir halt irgendwann, du kannst ja dann auch als Künstler, das ist ja immer so ein bisschen die Schattenseite davon, wenn du halt Urlaub machst, dann verdienst du halt auch nichts. Das heißt, für andere Leute, die fahren halt Urlaub, haben Urlaubsgeld oder haben halt ne, trotzdem bezahlt. Wenn du halt wegfährst als Künstler, kostet es sich halt einfach de facto das Doppelte, weil keine Einnahmen und nur Ausgaben hast dann in dem Fall. Ne? Also, und das war so die eine Seite, die mich immer genervt hat. Und die andere Seite war halt, ich habe halt natürlich gesehen, wie meine Eltern die Kneipe, wie meine Eltern irgendwann aufgefressen haben. Wenn du 30 Jahre Kneipe machst und selber drin stehst, hast du Krampfadern, hast du irgendwie also da ist das.
Aber aufgefressen im Sinne von der vielen Arbeit?
Körperlich, ja, okay, klar. Okay. Genau, aufgefressen im Sinne
aber
von.
Aber es lief, oder?
Also, es lief brutal.
Okay, gut.
So, aber es war halt irgendwann so der Punkt, da waren die so, ging die auf die 60 zu, wo dann einfach diese Entscheidung war, wo ich gesagt habe, komm, ey, wir machen das als Familie. Also wir machen es Travolta, war damals der Club. Wir machen es als Familie. Da ist für alle vier genug da. Ihr macht den Tag. Ihr kennt euch aus. Ihr kennt diese ganze Nummer dahinter vom Steuerberater und da die ganzen Kniffe und Tricks. Und deswegen war für mich so diese romantische Idee, sage ich tatsächlich, so meine Eltern, weil wenn du halt Vollzeit-Gastronom bist, hast du auch keine Freunde mehr in dem Sinn. Also deine ganzen sozialen Kontakte sind Gäste und die sind auch, das ist auch schön und alles gut und ne, irgendwie sind da auch Freundschaften, die da entstehen. Aber so wenn sich dann deine besten Freunde irgendwie zum 50. einlädt und es ist halt Freitagabend, dann denkst du halt, ich komme mal so 2 Stunden vorbei und dann mache ich mir den Abflug. Das heißt, ich hatte so diese Idee oder diesen Traum, cool, wenn wir das zu viert machen, können die den Part machen, den ich eigentlich hasse. Also dieses Ganze so sortieren und machen und Belege und hier, da fehlt das und das und dann zum Steuerberater zu fahren und so. Das heißt, für mich war so, geil, wir machen die Nacht, mein Bruder und ich, und dann ne, schließt das Geld einfach im Tresor und die holen das dann am nächsten Tag ab und machen die ganze Abrechnung, stehst morgens auf, gehst irgendwie ins Café, machst wieder ein bisschen Networking in der Stadt, ey, was geht, alles klar, oh, gestern hart, krass, geil, ein bisschen Fitness und dann...
Heute Abend wieder.
Genau, heute Abend wieder, kommst vorbei, geil. So, das war so die Idee und so bin ich da reingeschlittert und dann leider tragischerweise ist mein Dad davor gestorben und bevor dieses, also wir fingen schon an nach den Locations zu suchen und so, dann hatten wir das auch und dann ist mein Dad verstorben und dann hat meine Mutter gesagt, so jetzt erst recht und dann war das so, okay, Lebensversicherung aufgelöst, die ganze Kohle auf die Karte, wir machen das jetzt so und wir waren so, fuck, Alter, Lebensversicherung, also löst die auf und so, weil wir auch keine Kredite gekriegt haben, so als Gastronom zu einer Bank zu gehen, ist so, boah, Sicherheiten, Fragezeichen, so.
Wir haben eine geile Idee.
Genau, wir haben eine geile Idee, es wird super laufen. Aber wir wussten natürlich, dass mein Bruder und ich, also, dass wir schon renommierte DJs in der Stadt waren und einfach die Leute uns kannten und von daher, und dann haben wir das Ding aufgemacht und es war wirklich krass in der Anfangsphase, wie viel Liebe wir gekriegt haben, weil die Leute gespürt haben, das ist irgendwie so echt ein Familiending, so, ne? Also so, das war einfach, Leute haben es uns gegönnt und es war so oftmals, wo du gedacht hast, meinst du jetzt ernst? Ey, ich freue mich so für dich. Und hast du gemerkt, die freuen sich wirklich für dich. Das war jetzt kein Gehate. Und so kam das. Und dann ist leider meine Mutter 2 oder 3 Jahre später gestorben, nach meinem Vater. Und dann war ich da eigentlich in der gastronomisch, also in der Situation, mit dem ganzen Kram, den ich nicht haben wollte, den ich dann auch auf einmal hatte. Ne? Da habe ich mit meinem Bruder verstritten, tragische Weise, muss man sagen. Und dann kam ein Investor, der, muss man ihm wirklich zugutehalten, der wirklich ins kalte Wasser mit mir gesprungen hat, ich mache das mit dir, wir kannten uns kaum. Und dann war Schinaski auf einmal da. Und da hätte ich eigentlich, das ist hätte Fahrradkette, hätte ich eigentlich sagen müssen, okay, ich gehe jetzt wieder voll ins Studio, konzentriere mich auf meine Musik und vielen Dank dafür, war eine schöne Zeit und so. Und dann habe ich mir da halt so Schinaski wieder ans Bein gebunden mit all der Verantwortung, Personal und dem ganzen Scheiß. Und das ist halt, so kam dann irgendwie diese Gastronomie, die eigentlich gar nicht so geplant war in dem Sinn. Also es war eher so eine Idee, tatsächlich so meine Eltern aus dieser Kneipensituation zu befreien und die in so ein schickes Büro zu setzen mit einem, ich bin von 10 bis 18 Uhr da und um 19 Uhr, also 18 Uhr kommen die Kinder, ja, und machen den Laden auf, ja.
Nee, ich meine auch mit Gastro gerade, also ich habe jetzt diese ganze Club-Nummer auch einfach mal in das Gastro-Ding reingeschoben. Mhm, ist ja schon ein bisschen was anderes eigentlich, aber
am Ende ist es gleich.
Ja, also, ja, am Ende, genau.
Also die Gastronomie ist ja nur die Wissenschaft dahinter.
Genau.
Also was Ware kaufen, und ob du dann Musik spielst oder Schnitzel verkaufst, am Ende ist einfach nur der andere Wareneinsatz, andere Parameter in den Zahlen, aber das ist das same fucking Ding.
Aber würde ich jetzt schon fast wieder den Rückschluss ziehen, wie du es gerade beschrieben hast, war ja auch dieses, da war ja wieder dieses Musikding so, da, also oder anders zu fragen, du konntest von der Musik nicht wirklich leben?
Doch, sehr gut. Also,
okay.
Absolut.
Also Musik meine ich jetzt als Künstler, ne?
Nee, ich habe, also wenn du so willst, ich habe da großes Glück gehabt. Ich habe 22, glaube ich, so, da war ich selbstständig und habe nur von Auflegen gelebt. So. Also es gab keinen
Grund. Okay, warte, wir müssen differenzieren.
Ja, okay. Warte.
Also DJ, auflegen, davon leben, okay. Ich meinte jetzt als Künstler im Sinne von, okay, wenn du dich als DJ...
Nein, das stimmt.
Also als, weil du sagst, du hast einen Plattenvertrag gehabt und so, das ist ja dann
nochmal
eine andere Schiene.
Das hat leider, wir sind zwar eingestiegen damals auf Platz 98 der deutschen Singlecharts, ja.
Ist gut.
Ja, das war so schlecht. Also kann ich sagen, ich war Chartsstürmer.
Ja, du warst in den Top 100.
Genau. Aber letztendlich auch da wieder die ernüchternde Erkenntnis, ne, wenn da halt keiner für dich brennt und geht in der Plattenfirma und sagt, okay, das war eigentlich eine vernünftige Performance für jemand, der als Newcomer da reinkommt. Ja. Und da gab es halt so ein paar, ich glaube, Fehlentscheidungen auch dort, oder beziehungsweise ich glaube, erst war der Punkt, dass man nicht erwartet hätte, dass so eine Nummer so performt. Ja, also. Und dann war diese ganze, da war gar keine Struktur aufgebaut, also so mit was, wie, also was machen wir mit dem Künstler? Auf einmal waren die alle so total, scheiße, das Ding geht durch die Decke oder da bewegt sich was.
Ja, genau,
was machen wir jetzt? Fernsehwerbung, das kostet ja ganz viel Geld und dann irgendwie hat es nicht gereicht, um dann in die Top 10 hochzuschießen. Und dann bist du dann natürlich, dann bist du ganz schnell, bist du halt auch fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel.
Ja.
Und dieses Zusammenspiel hat halt dazu geführt zu sagen, hey, ich bin DJ, ich bin bekannt in Frankfurt, ich habe einen gastronomischen Background in meiner Familie, die drei Komponenten zusammengezählt, wir machen einen eigenen Laden. Plus der Wunsch von meinem Dad, so, und dann bist du erstmal im sicheren, also so ein bisschen in einem, hast du erstmal so eine Base, so eine Homebase. Ja? Also
ruhige Fahrwasser.
Genau, du hast im Prinzip, ne, ein Betrieb, das war das Beste. Mein Bruder hat gesagt, ey, ich bin jetzt mal 2 Wochen irgendwie mir die Sonne auf den Pelz scheinen lassen und wusste halt genauso, Cash is rolling. So, ne? Also so, da war, so. Und dann kam auch tatsächlich das erste Mal, wo ich sagte, boah, geil, so kannst du auch mal drüber nachdenken, Familie zu gründen, weil du einfach jetzt, ne, nicht unbedingt gezwungen bist aufzulegen, sondern einen Cashflow hast, wo auch der woanders herkommt. Ja.
Aber man fühlt sich nicht mehr als Tagelöhner, so ein bisschen.
Ja. Ja, klar ist es auch, du musst ja irgendwie immer Aufträge beischaffen.
Ja, genau.
Und das ist sicherlich auch Stress, ja.
Wir können es, glaube ich, an der Stelle einschieben. Wir haben eine Frage von unserem Barbesitzer Siggi.
Ja.
Ich muss die ganz kurz hier, weil der Siggi uns oft Sprachnachrichten schickt. Ja, mir.
Die schickt er.
Ja, stimmt. Der beachtet den Tobi nicht so wirklich.
Ja, wie früher, plus eins. Genau.
Und zwar haben wir hier die erste, genau, das ist eine Frage. Weil das wird, glaube ich, ganz gut passen zu dem Thema, was wir gerade hatten. Ich spiele sie dir gerade mal vor.
Gutes TV, der Sigi hier, gell? Hier, was ich sagen wollte, du hast doch heute Abend da de, mit dem Tobi da der de Julian Smith da, gell? De, das ist der DJ, glaube ich, ist er, gell? Habe ich mal angeguckt hier in der Instagram. Und da habe ich mich erinnert, der hat da auch mal gesungen, der Bub, gell? Da hat er so ein Lied gehabt, ich weiß, wie ging das mit dem, ich hab da so Special Flow und sowas, gell? Habe ich mir gern angehört, weil habe ich mich daran erinnert. Und da wollte ich mal wissen, warum danach nichts kam, weil ich hab da so gewartet, weißt du, vielleicht macht er noch mal ein Lied oder so. Vielleicht kannst du es denen mal fragen, gell? Also, der Sigi.
Ja. Ist auch sehr gut. Vielleicht macht er dann auch noch mal ein Lied oder so.
Ja. Nein, das war ja tatsächlich diese Phase, wo Universal, also da ich da unter Vertrag war und ich meine, ne, das war dann auch irgendwie, man muss dann auch, glaube ich, irgendwann ernüchternd sagen, da passiert nicht so viel, da ist viel Gelaber, du rufst da an, da passiert ja nicht das, was du willst. Und du konzentrierst dich auf irgendwas anderes einfach. Das ist, glaube ich, dieser Selbsterhaltungstrieb, den jeder Künstler dann hat, zu sagen, ey, das dauert zu lang, da ist viel zu viel Ungeklärtes, was so ein zweites Single oder drittes Single dann irgendwie betrifft, da ist auch keine Kohle da. Da kriegst du dann, willst du nicht nochmal ein Studio und noch ein paar andere Songs mal machen, vielleicht ist da nochmal ein klarerer Hit dabei und so, da ist ja auch so ein Geschwafel dabei, das kennst du wahrscheinlich zuhauf auch,
ja, ja.
Ne? Dieses A&R-Geschwafel.
Ja.
genau, und dann konzentrierst du dich halt auf andere Sachen, aber das ist tatsächlich eine Sache, über die ich momentan sehr viel nachdenke, ist, dass ich da ein kleines Talentchen für habe. Also sie haben mich damals tatsächlich nach New York geschickt und nach L.A. zum Songschreiben und das war eine tolle Erfahrung mit Universal. Und da gab es einen, Boots Ottestedt heißt er, mit dem habe ich letztens auch wieder geschrieben. Und der sagte irgendwann, der hat mit Robbie Williams Come Undone geschrieben damals. Er, Come Undone, Razor Blades, da, da, da. Also war auch relativ...
Super, super Hochzeits...
Super Hochzeitslied, ja, genau. Und auf alle Fälle sagte der irgendwann so zu mir, was machst du eigentlich sonst so? Also ich, ja, nicht so viel. Ja, irgendwas musst du ja machen. Ich bin DJ, da. So you have a real talent for writing songs, you know? Also ich weiß nicht, ob du jetzt vielleicht der Künstler unbedingt bist, aber du bist jemand, ich spiele dir irgendwas vor, irgendeinen Loop oder irgendein, ne, so ein Instrumental.
Ja.
Und du findest irgendwie immer eine geile, catchige Melodie. Das kommt natürlich über das DJ-Dasein wahrscheinlich mehr, weil du irgendwie sagst, okay, sowas funktioniert im Club oder sowas funktioniert in den Charts. Und ich habe mir natürlich so ein Stück weit in den Arsch gebissen, dass ich gesagt habe, ne, dem Sigi da jetzt das... nagt so ein bisschen aktuell an mir, dass ich das nie so dann weiterverfolgt habe, zu sagen, egal was jetzt die Plattenfirma sagt, ich schreibe weiterhin wieder. Sondern es war eher dann so ein bisschen so dieses Ding, ich konzentriere mich jetzt erstmal drauf, was irgendwie Kohle bringt und Familie auch so ein bisschen dieses Ding. Und jetzt ist es wieder so, dass ich halt alles, was ich jetzt wieder angefasst habe, tatsächlich gesigned wurde, auf keine großen Labels, aber also wir haben auch mit so ein deutsches Projekt gemacht, das heißt Müller-Bergmann.
Ich wollte gerade sagen, das wäre so meine nächste Frage gewesen. Du machst ja aktuell trotzdem noch.
Ja, ja, Musik. Genau. Dafür muss man dem ersten Lockdown tatsächlich danken. Da fing das an, dass ich dann irgendwann wieder, der Typ, der damals mit mir Special Flow geschrieben hat, sagte, Mensch, jetzt ist es 10 Jahre her und der ist auch Gastronom geworden, ne? Und sagte, ja, dann kam dann zu mir essen mittags und sagte, wir müssen mal was machen. Dann habe ich gelacht und gesagt, pff, ja klar, zwischen all dem Kack, den ich hier habe und so, wie soll ich dein Studio, weil du brauchst ja auch irgendwie einen klaren Kopf und irgendwie ist das ja auch ein Job. Man schüttelt sich ja auch nicht so innerhalb von ein paar Minuten einen Song aus den Rippen meistens. Ja, also das kann mal passieren, aber anyway. Auf alle Fälle sagte der, lass uns doch irgendwie wieder Songs schreiben. Das hat auch gut geklappt. Und das haben wir dann gemacht. Wie der erste Lockdown war dann so, das könnte ja jetzt irgendwie so ein Signal sein. Und dann habe ich gesagt, ich würde gern Deutsch, also wirklich so meine deutsche Seele irgendwie da mal ausleben und keine englische Musik machen. Dann haben wir angefangen zu schreiben. Da haben wir dann auch einen Titel, da habe ich dann so irgendwie zwischendrin mal, bin mit Jan Delay ganz gut befreundet und der Manager, der Matthias Affmann, von dem ich viel halte, habe so gesagt, hier Matthias, kann ich dir mal die neuen Sachen da schicken? Hörst du mal rein? Und dann war es so, hat ewig kam dann nichts. Dann dachte ich, Gott, oh je. So schlimm. Und dann rief der mich irgendwann an und dann habe ich echt gedacht, der verarscht mich. Also es war so, ey, Digga, und das klingt ja wie, und hier irgendwie so Hamburger Schule und so pur und so irgendwie geil. Und ich würde so einen Titel, würde ich produzieren sogar. Ne? Also dann war das auf einmal so, fuck, krass. Und dann war es halt genau wieder genau das, wo ich dachte, siehste, da ist doch irgendwas da, dass du irgendwie schaffst, Songs zu schreiben, die irgendwie berühren und Musik zu komponieren, die irgendwie jemand erreicht und die gehört werden will. Und ja, so bin ich jetzt wieder irgendwie im Studio und habe auch da echt so Momente gehabt, wo ich echt Pipi in den Augen hatte, weil ich gesagt habe, fuck, hab ich das vermisst. Also ne, so dieses, so dieser
Studio. Macht halt Bock, ne?
Es macht halt einfach Bock, ja. Es macht Bock und das ist einfach in dem Moment, wo du kreativ schaffst und da in deinem Element bist, da sind halt auch 12 und 14 Stunden, ist irgendwie Zeit wird so was es irgendwie nicht gibt. So ja, Zeit genau. Ist so, keine Ahnung, war ich jetzt 8 Stunden, war ich 10 Stunden da.
Ist egal, ne?
Genau, ja. Und genau, das ist aktuell tatsächlich so, wo ich gedacht habe, jetzt auf meine alten Tage will ich es nochmal wissen und bin viel im Studio und schreibe wieder viele Songs und merke einfach, wir sind da echt auf, also im elektronischen Bereich, auf Labels gelandet, die wirklich so in der Szene was zu sagen haben oder was bedeuten und haben aktuell so ein Projekt, wo wir so ein Zwillingspärchen so ein bisschen so das Potenzial von Tokyo Hotel vielleicht hätten, so ungefähr. Die werden mit Sony Songs auf den Leib schneidern. Hoffentlich kommt da ein Deal zustande, aber du merkst halt einfach so, das, was da rauskommt, ist wieder so, oh. Also da kommt natürlich auch diese jahrelange Erfahrung im Club und das Gehör, was du halt hast, wieder dazu. Und klar, bin ich meinem Dad auch dankbar, dass ich zweisprachig erzogen wurde. Das heißt, Englisch ist halt so, aus dem FF kann ich halt auch englische Lieder schreiben. Und aber man muss, und da fängt jetzt wieder der Steinbock in mir an, so, ja, wenn du dann anfängst, Leute zu kontaktieren, die du von früher noch kennst aus der Industrie, und die fangen dir dann an, Horrorszenarien über Spotify, und wie willst du davon leben, und 1 Million Streams sind gerade mal 4.000 Euro und komm mal auf 1 Million Streams halt, und das ist schon auch eine Ansage, und dann hast du da irgendwie 4 Mille brutto, so, die du da versteuern musst. Und dann wird das halt auf einmal so eine dünne Nummer und dann denkst du dir, okay, ich bin Familienvater, 46 Jahre alt, kannst du das ernsthaft deiner Frau auch verkaufen, dass du jetzt irgendwie wieder so eine Pioniers-Abenteuerstimmung hier mit in die Familie bringst? So, ne? Da hast du noch eine Tasse im Schrank. Hey, so, ne? Also, ja, auf geht's. Hey, Mann, jetzt hilft's so. Ja, wie sicher ist das denn? Boah,
safe.
Genau. Es ist safe, es ist safe. Es wird laufen. Also, und aber klar, ne, du, ich habe halt so aktuell so dieses Ding, wo ich mir denke, ey, ich muss mir irgendwie so ein Zeitfenster schaufeln, in der ich das jetzt einfach nochmal wirklich konsequent angehe und dann es aber auch niederlegen kann, zu sagen, und jetzt mache ich jetzt, ich sag jetzt mal, gehe ich in das Hamsterrad, so wie du es vorhin genannt hast, in ein Office und bin dann aber auch happy damit, weil ich sag, so, ich habe dann vielleicht noch ein kleines Studio zu Hause und kann Musik ab und zu mal machen und das gibt mir auch Freude, aber es gibt halt trotzdem diesen Aspekt, wie du vorhin gesagt hast, dieses, das Geldverdienst, den du halt einfach nicht ganz außer Acht lassen kannst. Aber ja, es ist eine, ich weiß jetzt, ob man mit 45 dann oder 46 die Midlife-Crisis hat, ob das die ist. Aber
deswegen haben wir unseren Podcast angefangen.
Ja, Midlife Crisis Podcast.
Irgendwas müssen wir tun. Wir sind zu alt für Hits.
Ich hab noch nie eingelandet.
Aber kann man sagen, also wir hatten ja auch einen Bandkollegen. Kann man sagen, Bandkollegen von dir hier? Den Feist?
Ah, den Feist, ja. Der ist Schlagzeuger, ja.
Genau. Ja. Hast du seine Folge gehört?
Nein. Ich habe doch, in Teilen habe ich sie gehört. Der Feis ist, ich muss ganz ehrlich sagen.
Aber ganz kurz, wichtigste Frage.
Ja.
Wichtigste Frage.
Ja, bitte, ja.
Hast du seinen Ausraster gehört?
Nee, den habe ich nicht gehört.
Okay. Aber sag erstmal, was du Feis, du wolltest
ja, sag ruhig, genau. Nein, Feis ist einer der witzigsten Menschen Also wir haben uns tatsächlich über die Platte oder beziehungsweise über das Projekt Müller-Bergmann besser kennengelernt. Und
ich such's schon mal raus.
Und das war wirklich so, dass ich gedacht habe, ey Mensch, ich liebe diesen Menschen so, ich liebe den Typen. Also es gibt wenig Menschen auf der Welt, die mich so zum Lachen bringen und wo wir so, so viel und so herzlich miteinander gelacht haben. Und ich freue mich wirklich auf die Zeit, wenn wir hoffentlich Mitte, Ende nächsten Jahres mit der Platte ein bisschen rumtouren, die Zeit mit dem in irgendwelchen Autos oder sonst irgendwo hin zu verbringen, wo wir irgendwo Kicks spielen. Weil ich könnte ihn die ganze Zeit irgendwie knuddeln und so. Das ist einfach ja, ein Herzensmensch. Also.
Ja, ey, also ganz kurz, wir müssen, genau, stopp, das haben wir noch gar nicht thematisiert heute. Wir haben ja hier, wir machen heute hier eine pickepackevolle Sendung. Ich nenne es auch gern Sendung, weil ich mag Folge und Episode nicht so gerne. Deswegen, und Tobi hat letztens gesagt, Sendung. Das war eigentlich ein Versprecher, aber pickepackevolle Sendung wegen, wir werden, also diese Sendung wird man hören an Weihnachten.
Ho, ho, ho.
Ja, ho, ho. Und ich habe was rausgeschnitten aus der Folge, sorry, aus der Sendung mit dem Feis. Und zwar hatten wir einen Moment, in dem Feis sich darüber aufgeregt hat, wenn Leute zu ihm sagen, lass doch mal jammen. So. Wir haben auch viele Fans oder viele Hörer, die genau diesen Part sehr gefeiert haben und gesagt haben, ey, war Wahnsinn. Und da du es ja wahrscheinlich nicht mitbekommen hast, werden wir es dir hier kurz vorstellen.
Ja, bitte.
Wir müssen es auch hier in diese Folge einbauen, weil wer die Feis-Folge nicht gehört hat, muss es dann hier mit deiner Folge nochmal hören.
Ja, also weißt du noch, alle jammen. Haben gesungen.
Hä? Wenn du eine Freundschaft, wenn du mit mir Freundschaft beenden willst, dann kommst du zu mir und sagst, lass mal jammen. Halt doch deine bekackte Fresse. Also dann kommt dann immer irgendeiner, der irgendwie vier bis acht Akkorde spielen kann und die dann immer ein bisschen umkehrt und irgendwie nochmal irgendwelche Obertöne da reinbringt und sagt, ja, egal. Hey, guck mal, da kann man auch das draus singen. Cheryl Mazer, halt die Fresse. Halt doch deine bekackte, beschissene Fresse. Warum machen das Leute?
Feis hat
ja,
seine 5 Minuten.
Ja, ich habe meine 5 Minuten.
So, das ist okay.
Wir eröffnen jetzt die Rubrik, Feis hat seine 5 Minuten. Ja. Ich ebne dir den Weg. Es kann nicht schlimmer werden als das, was ich jetzt gerade mache.
Er hat seine 5 Minuten.
Okay. Ganz kurz, bist du irgendwo, meinetwegen auf amerikanischem Boden, einer macht eine relativ dezente Beatbox und du freestylst halt über dein Frühstück und was du jetzt gleich machen wirst oder wie du die anderen auseinandernehmen willst. Das ist immer noch keine Jam, das ist Kunst, ja? Aber dieses, ich spiele jetzt 59.000 Mal denselben Akkord und dann haben die ja die Tendenz, diese blöden Wichser, die Jam, ich nimm's auf. Diese blöden Wichser, die Jam, haben ja dann die Tendenz, nicht cool zu sein, sondern es ist dann so, okay, der eine singt was und jetzt fällt mir was ein. Oh yeah. Das ist übrigens der Standard-Jam-Riff. Oh yeah. Halt deine bekackte Fresse, Alter. Wenn du außer oh yeah nichts zu sagen hast, geh nach hinten in die Reihe und halt dein Maul. Und dann fangen die an, lauter zu werden. Es ist nicht nur so, dass die Jam sowieso schon passiert, wo ich ja schon kotze. Ja? Also ich sitze dann da. Da sitzen mehrere Musiker und wir unterhalten uns über Musik und man könnte ja auch was voneinander lernen. Oder wir schreien alle. Und das ist das, was passiert. Und dann ficken diese Arschlöcher meine Ohren mit ihrem Oh yeah. Und dann macht der andere ein lauteres Oh yeah. Und dann bist du so, warte mal, jetzt denken die am Ende, dass sein Oh yeah das Coole war. Und dann Oh yeah. Und irgendwann, weißt du, also irgendwann wird deine Stimme scheiße, wenn du lauter wirst. Und der Punkt ist bei einer Jam gefühlt in 3 Sekunden erreicht. Und dann spielt dann der eine so, oh, guck mal, ich kann so ein bisschen was spielen. Bah, deswegen, ich weiß, der Moment da auf Ibiza war total schön, als sie dann da zusammen gesungen haben und so. Aber nein, man hätte sagen können, ey, wer kennt das und das Lied? Oh, das kenne ich, komm, lass uns das mal schön harmonisieren. Und dann singen wir das Lied und dann ist auch gut. Dann ist gut, dann musst du nicht noch mal weiter singen. Fatzke, Alter. Fickt mich das, Alter. Wie kann man denn diese Scheiße die ganze Zeit... Es gibt so viele Leute, die ganze Zeit... Boah, Leute, guck mal, was für eine Besetzung wir sind. Lass mal jammen. Dein Maul, Alter. Halt bitte dein Maul. Geh bitte in deinen Proberaum und mach das da und dann spiel ein Konzert und ich geb Geld aus und ich guck mir's an. Aber bitte jammt nicht. Bitte nicht. Bitte nicht jammen. Bitte nicht jammen.
Habe ich gesagt, bitte nicht jammen? Ja, falls ich nicht gesagt habe, bitte nicht jammen. Und vor allem nicht ihr Lelex, die ständig jammen.
Sehr gut. Aber genauso stelle ich mir dann in Zukunft meine 5 Minuten vor.
Okay, cool. Waren das 5 Minuten? Wie lang war das? Das war nicht lang.
Das war nicht lang.
Aber ich bin auch fertig. Also ich bin jetzt gut. Ich fühle mich auch gut. Übrigens, ich weiß nicht, Jungs, es tut mir leid. Ja, aber ich fühle mich wirklich
gut. Das Lachen hat auch gut getan.
Ja. Ich fühle mich gut. Also ich habe
was. Verstehe das auch.
Ich bin hier hingekommen und ich habe was da lassen können und finde ich gut.
Ja. Und wenn es nur das ist.
Bitte, wenn es nur das ist.
Bitte nicht.
Wenn wir jammen. Am Ende des Tages aus diesem Podcast nur eine Sache ziehen, nämlich bitte nicht jammen.
Ja, die T-Shirts sind schon bestellt.
Ja, da würde ich an der Stelle, wie ist denn so bei euch im Proberaum? Jammt ihr da oft?
Oder? Nee, da jammt keiner so richtig oft. Also so, nee, aber da bin ich ganz beim Feiß. Also so, ich glaube, dass, ich bin auch nicht so ein Sänger, wie der Feiß jetzt ein Sänger ist. Es gibt ja so Menschen, die irgendwie so die ganze Zeit irgendwo singen müssen. Ich singe immer nur dann, wenn ich muss, so ungefähr. Und das ist dann, wenn ich und das hat mich auch tatsächlich gewundert, so ein bisschen, weil ich habe großen Respekt vor tatsächlich seiner Art zu singen und seiner Gesangskunst. Ich höre ihn total gern singen und habe dann am Anfang, wie ich gefragt habe, ob er Lust hätte, da mitzumachen bei Müller Bergmann, habe ich erstmal gesagt, ich muss nicht alle Songs schreiben. Die können wir auch gerne zusammenschreiben oder du schreibst mal eine. Da sagt er so, wenn ich schreibe, kommt eh immer irgendwie so halb R&B bei raus, so irgendwie. Und du schreibst sehr deutsch in dem Sinn. Das kann ich gar nicht, oder beziehungsweise das liegt mir gar nicht so. Ich bin einfach Schlagzeuger. So, das ist, ich spiele einfach Schlagzeug. Da habe ich Bock drauf und ich finde das, was du machst, gut. Und jetzt für die Nummern teilweise hat er unglaublich, also dann die Chöre und so, die er da drauf gehauen hat, das war einfach geil. Aber also ich bin auch jemand so, ich bin kein Jammer. Also ich gehe dann auch lieber raus, wenn mich das dann nervt, dann soll die sich da entjammen.
Oh, das ist neu. Bitte nicht jammen, genau. Entjammen.
Da gehe ich lieber auf Instagram und gucke mir irgendwelche sinnlosen Bloggerinnen an, so ungefähr, die irgendwie ihre dicken Lippen zeigen. Ja, was weiß ich. Ja. Also,
gut, bitte entjammt euch
ab jetzt. Ja, nee, könntest du entjammen. Und, nee, ist ja wirklich so. Du hast halt so, da habe ich auch keine Aktien drin, weißt du, so, weil... So, das ist so, wollte gerade sagen, das ist einfach so, das liegt mir nicht. Ich bin kein Oh-Yeah-Mann.
Ey, komm, wir machen gleich weiter hier mit den Einspielern. Und zwar würden wir dich gerne an dieser Stelle noch mal ganz kurz, ich möchte es fast nennen in... ja, einen kleinen Teil deiner Vergangenheit zurückholen.
Ja, mach das.
Und zwar hat uns ein guter Freund namens Effe.
Oh.
Ja, einen kleinen Einspieler geschickt.
Ja.
Den wir an der Stelle mal kurz vorstellen würden und dann auch kurz besprechen möchten. Weil der Tobi hat auch noch was dazu zu sagen. Das spiele ich ja gerade hier mal vom Handy vor, aber natürlich machen wir das in perfekter Qualität.
Ja.
Und zwar ist es das hier.
Yo, Germany, this is the one and only Gangsta Nip straight from New York. I'm chilling here with my main man, Effa from the FFMCs. You listen to the brand new mixtape, Volume 3. It's the hot shit. I want to give out props out to all your hip-hop heads in Berlin.
Frankfurt.
What do you mean, Frankfurt?
Frankfurt, the city.
I thought it's fucking Berlin, man.
No, it's Frankfurt. We are here in Frankfurt.
Man, you want me to do this shit again?
Yes, please.
All right. I'll do it again, man. No problem. All right, Germany. What's up? Yo, this is... Oh, fuck that, man. Oh, hold up. I got to do it again.
Okay. No problem.
All right. Yo, Germany, this is the one and only Gangsta Nip straight from New York. I'm chilling here with my main man, Effa from the FFMCs. Yo, you listen to the brand new mixtape, Volume 2. It's the hot shit.
Sorry.
What do you mean? What? You better stop interrupting my ass, man.
Sorry. It's mixtape number 3.
Man, you told me it was mixtape volume 2, motherfucker. What's your problem, man?
Sorry, please do it again.
Man, I'm gangsting it, man. I do this shit one more time.
It's my fault.
I do this shit one more time.
Okay.
All right?
3.
One more time, all right?
Frankfurt.
All right, okay. All right. We're rolling? Okay.
Yes,
all right, okay. Yo, Germany, the one and only Gangsta Nip straight from New York. I'm chilling here with my main nigga, Effa, from FFMCs. What's up, man?
I don't like that word.
Let me do this.
I don't like that N-word.
What do you mean you don't like the word?
It's racist words.
What you mean you don't like the N-word? You some pussy ass motherfucker or something? You want me to pop that Glock in your face or something? Huh? We got a problem here, man. Man, I say, you know something? You know what? You know what? Fuck you. You know, fuck your FFMC crew. And fuck Germany. You know, fuck that. Because I ain't with that shit, man. I'm gangsting them, yo. Fuck you.
Oh, das ist lange her.
Sehr lange her.
Das ist unglaublich lange her.
Okay, ich glaube, wir müssen so ein paar Leute gerade abholen. Und zwar gab's, hatten wir auch mit Karim und auch mit Effe schon, waren ja auch schon Gäste bei uns besprochen. Und zwar gab es damals das FFMCs Mixtape. Das war ein Skit, ne, auf dem
Tape. Ja, ja, da hat mich der Effe damals drum gebeten, so eine, ja, also so wie das halt immer so ist mit Gangster-Rappern. Wir wollten so eine Parodie auf so Gangster-Rapper machen und das war irgendwie eine total witzige Idee von ihm. Wenn man mach mal so ein ne, so diese typische Ghetto-Attitude und, ne, ja, und du versprichst es die ganze Zeit und so, das war ein, genau, das war ein Skit, genau. Also so ein erklär mal Skit ja, für die Leute da draußen, ne?
Überleitung.
Einleitung, genau, zwischen Songs.
Genau. Ja, ja.
Aber groß, also ohne Scheiß, ich habe das gehört damals.
Gangster-Nip. Aber witzig, ohne Scheiß, also ich schreibe ihm heute noch, hey, hier ist Gangster-Nip. So, ja, manchmal schreiben wir uns so, genau. Genau. Und auch immer so G-Unit. Also das ist so mit ihm immer so, ja, tatsächlich, es ist geblieben. Also ja, Effe hat einen ganz großen Platz in meinem Herzen. Es war damals tatsächlich einer der wenigen, also der ersten so Studiokontakte, die ich hatte. Und ja, und Effe ist einfach ein absolut herzensguter Mensch, ganz gute, ganz besondere Seele und auch jemand, den ich sehr bewundere, weil auch wirklich so durch die schwersten Zeiten an seinem Studio festhielt, wo es auch wirklich dann, ne, wo ich dann auch teilweise sagte, boah, wird jetzt schwierig.
Ja, das Thema mit ihm auch, der ist sehr lange dran geblieben und immer wieder.
Ja, ja, und es hat jetzt wirklich, für jetzt so wie ich verstanden habe, ist das gut und läuft gut und freut mich auch sehr. Aber wie gesagt, das war immer so, das war wirklich für mich so das erste Mal. Damals, Chima war ja auch da, wir haben damals mit der Chima-Platte mitproduziert, an der ersten. Genau. Und und das war wirklich das erste Mal so, dass du aufgestanden bist um 9 oder um 10 und dann um 10 Uhr war ich beim FM Studio. So, ne, mit Jutz damals, der ja, so genau. Jugendzentrum hat da ein Studio gehabt.
Ja, genau.
Und da waren wir von 10 bis 18 Uhr jeden Tag, haben da irgendwie Beats gemacht und das war einfach so das erste Mal so ganz spannend für mich, so dieses so, jetzt ist Studio ein Job, ne, jetzt ist irgendwie, ja, genau, so, gehst halt irgendwie, ja, und auch morgens um 10 machst du diese Sachen, die, wie du vorhin Arbeit genannt hast, ja, wo du sagst, da musst du irgendwelche Sachen aufräumen, irgendwelche Frequenzen auslöschen und bla und diesen Song irgendwie sauber machen, wie man so schön sagt, und arrangieren auch und da und irgendwie, ne, diese ganzen kleinen Gefuddel, was dann irgendwie keinen Spaß macht, was dann auch nichts mehr oder nicht so viel mit kreativem Arbeiten mehr zu tun hat, sondern es ist einfach Arbeit in dem Sinn, also so, genau, da musst du einfach, ne, das ist einfach so Sachen, die du machen musst.
Muss fertig werden, ja.
Muss fertig werden, genau.
Aber komm, Tobi, sag's ruhig.
Ja, als der Effe das geschickt hat und der Steve mir das dann vorgespielt hat, bin ich aus allen Wolken gefallen, weil ich wusste das nicht und ich hab's auch nicht gecheckt. Für mich war das echt.
Geil.
Also bis
geil,
vor kurzem.
Also Gangster-Nip war real.
Gar, genau, nicht, dass du das bist. Geil. Also wirklich, das war, ja, also was heißt real? Also,
aber ganz kurz, aber hast du echt gedacht, dass da jemand im Studio ist, der...
Ich habe nicht dann weitergedacht. Ja, ja, klar. Also das
seine fünf Minuten hat quasi.
Ja, ja, sozusagen. Aber nee, das nicht. Aber dass der Junior ist und dass das so wirklich geplant so ein Skit-Ding war. Ich habe mir, wie gesagt, nicht weiter Gedanken drüber gemacht, aber ich habe mir gedacht so, okay, was ist denn da passiert so? Und für mich war das echt. Also was heißt echt? Aber
das war aber auch seine Idee tatsächlich. Er war so lass mal so genauso die Situation, du hast jetzt irgend so einen Typen da, der sich total ernst nimmt.
Ja, ja.
Und dann so, nee, das ist aber Volume 2 und nicht 3. Und der Typ dann irgendwann ausreißt, fuck you, fuck everything und so was. Und
okay. I don't like that N-word.
Ja, ja, genau.
You pussy ass motherfucker.
Ja, ja.
Aber das war, aber ihr habt, also es war nicht geskriptet, ne?
Nee. Also da, doch in Teilen so schon. Also in Teilen, ja, in Teilen schon. Also in Teilen war so, okay, dann passiert das, dann passiert das, dann, ja, versprichst du dich da. Und aber ich glaube, der Effe hat, glaube ich, so, zum Schluss war das dann irgendwie so nach dem zweiten, dritten Anlauf, war es dann tatsächlich so, dass er dann immer dass ich einfach wusste, ich muss mich jetzt irgendwo versprechen und er, ja, sagt, okay, das stimmt aber nicht und dann rege ich mich halt drüber auf. Also, ja, von daher hat er das vielleicht diese Leichtigkeit, aber ja, das war,
ja. Also ich finde es bis heute großartig. Ich habe es letztens, also ich habe zum Effe gesagt, ey, wenn Julian zu uns kommt, ich brauche diesen Part.
Aber krass, ich habe, also es ist komplett aus meinem, also das hatte ich gar nicht mehr auf dem, also du hast vorhin, wie das mit dem Jo-Jo-Jo anfing, dachte ich so, das war der, ist der Feist. Also ich habe selber nicht erkannt.
Okay,
ja, genau, das, also ja. Erst wie du mir gesagt hast, so krass, das ist, gut, Gangster Nip wäre dann klar gewesen, dann hätte ich es gecheckt. Aber das ist so lange her, dass ich tatsächlich nicht, also das wäre für mich jetzt erstmal jetzt einen Moment abspielen müssen, was ist das für ein Kack? Also, weißt du,
wer ist denn der Typ?
Ja, wer ist der Typ? Wer ist dieser Gangster?
Warum regt er sich auf?
Ja, ja, warum regt er sich auf?
Ja, also wäre es ihm so gegangen wie mir. Also.
Ja, geil, aber.
Ja. So, nee, so real ist es, so ja. Echt ist es, genau.
Wir haben ja auch, wir haben damals unsere EP beim Effe, auch da, in, das war glaube ich Fechtenheim, ne? Genau, im Studio.
Ey, das war grandios. Das war einfach so, auch da wieder echt so, also ich, wahrscheinlich ist mir das irgendwie so ein bisschen in die Wiege gelegt, am Ende so derjenige zu sein, der das immer so alles mögliche aus der Vogelperspektive so betrachtet, aber das war ja wirklich in Fechtenheim in so einem Jugendzentrum im Keller und ja, der genau. Jugendleiter hatte halt da so ein Räumchen und dem war das halt wichtig, dass da halt Musik passiert und so. Und zwischendrin sind wir halt einfach mal hochgegangen und dann hast du halt irgendwie so Jutz zu meiner Zeit, auch in Großkrotzenburg, wo ich herkomme, so dieses Wohlbehütete und dann halt Jutz so wirklich mit, so muss man ja heute sagen, Kindern mit Migrationshintergrund, was ich immer noch so ein ganz komisches Wort finde, aber, ja. Aber auch so, also tatsächlich hätte damals grob Tekan daherkommen können, so, wo bist du mein Sonnenlicht? Also der Leiter so völlig überfordert mit dieser neuen Jugendkultur, irgendwie der ich sag jetzt mal der Harald, der irgendwie ne, so Streetworker ist und die ganzen Jungs, die hinterm Haus irgendwie Lines ziehen und irgendwie buffen, so, und das beides irgendwie völlig entkoppelt ist voneinander, so, du hast so diesen 68er, ja, alles cool, Junge, so. Und du hast halt diese, fick dich, Alter, deine Hure Mutter und so. Also, das war schon so krass und das halt zu beobachten. Aber trotzdem immer auch echt so, das Jugendzentrum nach wie vor so ein Spot ist, der wirklich wichtig ist in unserer Gesellschaft. Den muss man vielleicht immer mal überdenken. Aber für viele war das echt ein abgefahrener Spot. So. Und das war für mich immer geil, da hinzukommen, weil das immer so diese kurze Berührung mit dem Jugendzentrum oben drüber hattest. Voll. Und unten halt Musik gemacht hast und hast gesagt, okay, von hier aus, aber das ist total krass, wenn du überlegst, von hier aus erobern wir die Welt. So, ja, ne? Also genau. Aus diesem, ich sag jetzt mal, vercrackten Loch hier. Nein, es ist ja
recht. Die Gesangskabine war ein Mini-Nebenraum, der eigentlich zu niedrig war, um drin zu stehen.
Ja, genau. Stimmt.
Aber
stimmt.
Das wurde als quasi extra Raum gemacht, damit man da aufnehmen kann.
So. Genau.
Da habe ich tatsächlich auch mal ein Skit aufgenommen.
Ja. Mit viel Schaumstoff und so.
Genau,
mit viel Schaumstoff. Genau. Ja. Nein, aber das stimmt schon. Also das finde ich immer so spannend, auch aus überhaupt so Musikproduktionen, dass man wirklich aus diesen Kellerlöchern der Welt großartige Hits, also überhaupt Keller, muss man mal, ne? Keller ist, also viele Subkulturen, die haben im Keller stattgefunden. Ja. Ja, Punk, Hip-Hop, war alles Keller, irgendwelche Nebenräume und so. Und von dass man da einfach so groß geträumt hat, dass das tatsächlich teilweise in die Welt geschafft hat. Also Songs auch, also jetzt Billie Eilish auch, ne? So zum Beispiel auch so ein Wohnzimmer-Ding mit ihrem Bruder irgendwie einfach.
Aber die sind schon mal im Wohnzimmer.
Ne? Also sie sind nicht im Keller, genau. Das fängt jetzt, genau, das ist die neue Generation. Generation Y ist nicht mehr Keller, sondern die haben es ins Wohnzimmer geschafft schon.
Ja, oder ins Hotelzimmer.
Ins Hotelzimmer, genau.
Siehst du auch schon, die nehmen einen Laptop mit und ein Mic und dann machen
sie zwei
Matratzen und dann geht's los. Aber auch krass, ne?
Keller war damals irgendwie bezahlbar. 3, 4, 5 Euro im Quadratmeter irgendwie hast du halt irgendwie meistens.
Ja, plus, ich glaube, das war auch immer so ein Lautstärkending.
Und vor allem, ich glaube, der F hatte damals auch schon so als allererstes so etwas, was Feuchtigkeit aufsaugt. Irgendwie so ein Ding, was irgendwo in der Ecke ist. Was irgendwie, da hast du ja auch oft das Problem gehabt. Aber nee, das war besonders. Also da fing es ja an, auch FFMCs.
Genau.
So Mixtapes und das war damals echt super, wie F das irgendwie so gemacht hat, ja.
Okay, ganz kurz, ich habe eine essentielle Frage.
Absolut.
Team Lego oder Team Playmobil?
Lego.
Habt ihr geklärt?
Ja, wir haben geklärt, Lego.
Lego, gell? Ja, ich auch. Ich auch.
Ja, ja, Lego Man.
Aber früher war Playmobil schon cool.
Na, das war irgendwie, es war immer so. Ich glaube, das Problem ist, wenn du die Kappe abziehst, ist nichts im Kopf drin. Das ist so ein dummes Spiel.
Okay, ich muss ganz kurz eine ganz schnelle Sache erklären. Und zwar gab es damals ja so Prospekte. Ne? Also von sowohl von Lego als auch von
Prospekte. Gibt es immer noch? Prospekte. Es gibt ja auch Prospekte.
Gibt es die noch?
Ja, ja. Hast du eine Sendung auf Dings? Kannst du Prospekte nennen? Das gibt Aspekte. So, Prospekte.
Nee, ich meine so.
Ich weiß.
Und man konnte am Ende immer reinschreiben, was man sich wünscht. Also quasi Tipps an.
Das funktioniert immer noch.
Ja?
Ja, okay. Das wollen die ja wissen, was der Kunde denkt. So. Ja, ja.
Genau, aber damals war es, man musste wirklich was reinschreiben und dann eine Postkarte schicken. Das war damals so.
Gibt's nicht.
Genau, das ist heute nicht mehr so. Und ich habe damals ganz oft sowohl ins Playmobil-Prospekt als auch ins Lego-Prospekt geschrieben, ich hätte gerne so Soldaten. Und Panzer.
Und dann haben sie sich gedacht, oh, machen wir doch Call of Duty.
Das hat mir gefehlt. Und ich feiere es heutzutage so sehr. Also es gibt. Nein, das feiere ich nicht.
Dass sie deine Wünsche nicht erhört haben.
Nein, es wäre echt schade, wenn es Panzer geben würde, aber egal. Nee, aber dass diese ganze. Dass es jetzt Star Wars gibt von Lego, Harry Potter gibt von Lego, das finde ich geil. Mittlerweile. Das gab es damals nicht. Es gab so. Auch bei Playmobil gab es so Spielserien, also gab es hier Piraten, Cowboys, Indianer, Soldaten, Ritter, sowas.
Also gab es doch Soldaten.
Doch, es gab ja, Soldaten, Indianer, aber ja, es war immer so.
Bei Playmobil, ja, genau, das Playmobil vor. Das waren so die Nordstaaten.
Ja, Südstaaten, genau, Südstaaten gegen die Indianer. Die
gab es doch tatsächlich.
Stirb, Winnetou!
Tatsächlich diese Fahne. Stimmt,
die gab es auch.
Ja,
die gab es auch. Aber
man wusste nicht, wo.
Bei Lego ist jetzt so, ich finde es schon geil, so diese ganzen. Ey, du kannst den DeLorean aus Lego kaufen.
Ja, das ist einfach geil, weil die sich gedacht haben, so.
Kannst den Superstar.
Da denkt die Hollywood-Firma, ey, let's talk to Lego.
Ja, Mann.
Wir müssen Markt erschließen, so.
Obergeil.
Let's talk to each other. Oh, yeah.
Merchandise.
More plastic to the world.
Ich sage so, ich oute mich an der Stelle. Wir sind ja hier in der Weihnachtssendung und ich habe mir den Lego Star Wars Adventskalender gekauft.
Bist du ein großer Star Wars-Fan? Was ich mich immer gefragt habe, gibt es eigentlich wirklich Leute, also ich meine, ich kenne eigentlich nur Leute, die Jedi-Fans sind, aber was ich mir gefragt habe, so, ich habe noch nie jemand gesagt, ich bin einfach jemand von der dunklen Seite der Macht.
Mein Bruder.
Also Vader ist okay. Nein, aber Vader ist aber so, du bist jetzt auch nicht so, ich kenne keinen, der sagt so, ey, der Imperator ist der Motherfucker. Kennst du jemanden, der Imperator?
Also, nee. Das war mein Bruder, also mein Stiefbruder. Und ich, wir hatten, egal ob das Starcom war, falls es jemand, oder Mask, oder ich weiß nicht, ob die Jungen und sonst das noch kennen, ja, so. Er hat immer die Bösen gehabt, ich habe immer die Guten gehabt. Das war so aufgeteilt bei uns.
Das ist aber das Brüderding, glaube ich, generell, so dass man so ein bisschen.
Nee, das hat gepasst, so konnte man immer gut miteinander spielen und man
kämpfen
hat nichts doppelt.
Ich muss sagen, ich sag ehrlich, ich
aber fand. Aber bei Star Wars weiß nicht, da hat er, glaube ich, hat er alles gehabt und das habe ich noch nicht gecheckt damals. Also ich habe die, weil die, ich durfte die noch nicht gucken. Aber er hat nicht bei mir gewohnt. Er kannte das vor mir schon.
Das war gerade so ein emotionaler Moment, habe ich das Gefühl gehabt.
Das war der Moment, wo der Ballon über die Zeit schwebt. Genau, genau. Der ist weg.
Mein Star Wars Ballon.
Ich muss sagen, ich war nie ein dunkle Seite der Macht-Fan, aber ich fand die Sturmtruppen schon immer geil. Also auch diese
vom Design, ja, klar.
Übertrieben.
Aber so das war schon, klar, Vader war auch ein krasser Dude. So.
Klar warst du so. Fan von den Guten.
Aber das ist ungefähr wie bei Karate Kid, ne? Die Snake, wie ist diese Cobra? Die Cobra.
Cobra Kai.
Cobra Kai, genau.
Geil.
Weil der war schon auch geil, aber es war trotzdem, weil du konntest nie sagen.
Du musst der Fan von den Guten sein. Cobra Kai-Typ, so. Aber ich, ohne Spaß, also ich mache jeden Tag ein Türchen auf.
Und bist total happy.
Ich freue mich so.
Ja, das ist, aber da sind wir wieder bei diesem Kindheitsding, weil es sich halt so einfach schön. So in der Kindheit so geprägt. Man muss ja auch vorstellen, das, ey, das war ja so damals. Richtig,
das sind diese kleinen Figuren, die sehen aus wie im Film. Das ist so, nein, das ist kein Spaß. Die haben es super gemacht. Respekt an Lego an der Stelle. Die haben das.
Weißt du, was er vermisst? Er vermisst das Kärtchen an der Stelle, das er ausfüllen kann und schicken kann.
Ja,
was und danke. Sagen, danke. Genau, das ist nicht so. Macht mal Panzer und macht mal so. Dann, das ist so da, einfach danke.
Ja, genau.
Macht mehr von diesen Dingen, die so aussehen wie aus dem Film.
Genau. Ja, ja. Ihr habt das geschickt gemacht. Ihr habt keine Panzer gemacht, sondern ihr habt Raumschiffe mit Kanonen gemacht. Sehr gut.
Laser. Also, falls Lego hier zuhört.
Ja, bestimmt.
Danke.
Ey, geil. Lego. Props.
Danke für Star Wars.
Nee, da musst du George Lucas tatsächlich danken.
Ja.
Der sagt so, und da kommt da wahrscheinlich der Lucas, der sagt, die Dinge, du machst das so, wie ich das will. Ja, okay, alles klar. Lego. Nee, ihr macht das so, wie ich will.
Ja.
So. Nee, die Laser sehen nicht wie Laser aus. Ihr müsst das laseriger machen.
Also pass auf, guck mal, in so einem Adventskalender ist nicht viel Platz, ne?
Ich weiß.
Kommen. Es gibt so eine Mischung aus den Minis, also es gibt so auch Raumschiffe, die klein sind, aber die sehen aus wie, die sind so aus gefühlt 12 Legosteinen zusammengebaut und die sehen aus wie die Raumschiffe aus dem Film.
Ja, das ist 1970, der war
so, war auch nicht mehr Teile.
Da war das nicht mehr Teile, das war schon
ey,
total.
Das ist so geil.
Aber es ist auch krass, da sind wir wieder bei, was ich vorhin gesagt habe, so heute bist du animiert und dann siehst du so Playmobil, was da alles geht und dann, ne? Und dann hast du diese steifen Figuren, wo du wirklich nur die Beine, und das ist ja das Schlimme, dass du nicht mehr die Beine einzeln sind, die Beine gehen nur im Paar nach oben, was mich immer genau, so, das hat mich am allermeisten abgefuckt. So, das, genau, es geht nur sitzen oder stehen.
Genau.
Und, ja. Und selbst das ist so, dass niemand so sitzt
liegen,
und,
liegen.
Genau. Ja, liegen genau. Aber, dass deine Fantasie,
ja.
Da so, oh, das sieht fast, es ist wie im Film. So, dass deine, dass du so eine kindliche Fantasie da rein.
Auch diese kleinen, das Raumschiff ist 3 Zentimeter groß. Sieht aus wie ein echt.
Vielleicht also ist das nochmal ein ganz neuer Podcast, den ihr machen solltet.
Ja, kann er gerne machen. Dann,
oder, ja. Oder Steve packt aus. Kennst du diese? Das ist das Schlimmste.
Steve packt aus.
Mit meiner Tochter diese Auspackvideos.
Unboxing.
Ja, geil.
Da habe ich echt gedacht so. Und vor allen Dingen, wie lange du da sitzt und selbst diese Unboxing-Kiste anguckst und dir denkst so, Moment, ich will es verstehen.
Ja.
Nein, das ist der einfache Fakt, dass das Kind, und der Witz. Dann wird das aufgenommen. Dann kommt es raus. Und so. Und du bist so. Du guckst das Kind auch dein Kind immer an, guckst das Ding an. Das ist so. Das ist wirklich, du brauchst, also für einen Erwachsenen brauchst du relativ lang, um zu merken, okay, es wird wirklich nur unboxed.
Ja.
Es ist nur, und er erzählt dir während des Unboxings, wie er unboxed. Und es ist so. Und dann denkst du so, ey, ganz ehrlich, du kannst es nicht gucken.
Ey, so. Bei mir war es andersrum, muss ich dir sagen. Muss ich ehrlich sagen. So war so Homeschooling, Homeoffice, so. Der Große macht Hausaufgaben oder macht seine Schulsachen, ab und zu golfen. Ich saß an meinem Rechner, hab mein Zeug gemacht und dann war Mittagspause. Dann haben wir was zu essen gemacht, haben gesagt, okay, komm, cool, wir sind zu Hause, jetzt hocken wir uns doch tatsächlich vom Fernseher und essen da mal. Und dann war das so eine Phase, dann haben wir tatsächlich 20 Minuten lang zusammen angeguckt, wie so ein Typ, der kein Kind war, sondern schon, keine Ahnung, Anfang 20, keine Ahnung, sowas in dem Dreh, Pokémon-Karten ausgepackt hat. Und ich habe mich erwischt, wie meine Suppe kalt wurde. Ist jetzt die 500-Euro-Karte drin? Ist die 500-Euro-Karte drin? Ja, er hat den Glurak gezogen. Weißt du? Und ich bin auch so, irgendwann war das zum Glück dann auch wieder vorbei, weil den ich mir selber gemerkt habe, so, boah, nee, das ist so Zeitverschwendung eigentlich. Aber es ist, wenn man dann die wenn man diese Klickzahlen dann sieht, dann denkt man auch, wow. Und der, also ich glaube, der kann auf jeden Fall schon ziemlich gut, aber es heißt gut davon leben, aber ich glaube, der hat da schon so seine Nische gefunden. Und das, ich muss dir ehrlich gestehen, ich verstehe das Ganze auch nicht mehr. Also ich bin, es war so dieser Flash auch so zwischendrin so, ja, was zieht er jetzt wirklich? Der hat sogar auch so eine Ziehtechnik gehabt, dann wenn du 4 nach hinten machst, dann sind die guten Karten hinten oder 4 nach vorne und dann ist die gute Karte. Und so ein Kram. Und dann sitzt du da und denkst du so, okay, was hat er gezogen? Und dann denkst
nächste
du irgendwann
Folge,
so.
Folge.
Ja, nein, aber dann denkst du dir so, es ist eigentlich völlig egal, was der da zieht. Und es ist, also ich verstehe das nicht, auf was du sagst, oder dass Menschen anderen Menschen beim Computerzocken zugucken oder so. Ich verstehe es nicht.
Du, das ist, also da gibt es ja total, also eine der witzigsten in dem Zusammenhang, so was dich interessiert und was dich fesselt im Fernsehen, ist tatsächlich Die Leute, die Sesamstraße erfunden haben, die haben sich damals wirklich große Gedanken darüber gemacht, über so pädagogischen Wert. Also was ist sozusagen, was kann ich, Kraftzahl und erzählt und dann zählen die Kinder mit und so. Und sie haben sich auch darüber nachgedacht, so wie die Aufmerksamkeitsspanne ist von Kindern. Weil du merkst ja so, wenn du kleine Kinder hast, die sind so, 3 Minuten ist so, keine Ahnung. Also egal, was das ist. Ja. So, da sind die raus. Nee, mach da mal was anderes. Und dann sagt sie, und dann haben wir, und das war ja wirklich ein Gremium und die haben sich überlegt und Experten und Pädagogen und so. Und dann sagt sie so, und dann kamen die Teletubbies und haben uns gezeigt so, wir sind einfach komplette Idioten.
Oh oh, winke winke.
Und so, und die Kinder sind komplett, also auch so verjunkt dann, lassen die Leute so versuchen, dann die Kinder weg. Weil die einfach irgendwo auftauchen. Du sitzt da, wie du so an Boxing. Ich hab das auch, ich hab immer, dabei war ich auch das erste Mal, wo ich verstanden. So, dann siehst du diese Landschaft und dann sind die auf einmal da.
Winke, winke!
Und dann verschwinden die wieder und dann ist es, das war's.
Nein. Jetzt kommt das Schlimme. Nein. Da gibt's, also soweit ich mich erinnern kann, das war bei meiner Schwester und dann habe ich da mitgeguckt und dann habe ich gedacht, okay, das ist furchtbar. Dann kam ein Videobeitrag, wie zum Beispiel Kinder auf dem Spielplatz spielen, rutschen und so weiter und so fort.
Stimmt, der
Videobeitrag. Und dann,
der Videobeitrag.
Das Schlimmste an dem Videobeitrag ist, der kommt original nochmal. Also zumindest, oder ich habe nochmal eine Wiederholung geguckt, aber ich meine, dass Teile nochmal, dass es doppelt war. Aber ich kann auch sein, dass ich eingepennt bin und dann die Wiederholung mache. Dann habe ich gesagt so, boah, das ist Gehirnwäsche.
Ja, ja.
Das ist auch, und dann hier No-No, der Staubsauger und so Kram. Der dann die Krümel wegmacht und so.
Der Staubsauger.
Boah, dann
wobei der Staubsauger, den fand ich flächig. So, aber so grundsätzlich.
Das war der einzige normale da, glaube ich.
Aber das ist, ich glaube einfach, dass du da Leute sitzen hast. Ich habe auch irgendwann mal bei RTL bei so einer Weihnachtsfeier aufgelegt. Und da haben sich alle selbst beweihräuchert, wie krass also diese Zahlen und so von allem, vor allem sind. Und es gibt schon so Folgen und auch jetzt gerade im Moment, wo das wirklich unter aller Kanone ist, wo du wirklich, also wenn du, gerade wenn du krank bist und zu Hause bist und irgendwie also Fernsehen gucken willst, so also öffentlich-rechtlich, da musst du wirklich sagen, ey, Gott sei Dank gibt es irgendwie so Netflix und Kram, dass du sagen kannst, ich kann mich da irgendwie von trennen. Aber es ist wirklich so, wo du denkst, ey, ihr beleidigt mein Intellekt so ein bisschen. Also im Sinne von, also das ist ja, die zeigen es und Leute, die gucken es. Und du hast so, und es geht ja wirklich von morgens, also das Einzige ist so dieses Frühstücksfernsehen, wo es so wirklich Informationen gibt und dann so ab so 10:30 oder 11 oder so fängt es ja an und dann ist hier irgendwas so Polizeieinsatz und so Reality-Dinger. Ja. Einen nach dem anderen und du denkst dir wirklich so und dann gerade so mit diesem Schwiegersohn oder Bauer gesucht und so, wo du dann so halb debile Menschen einbindest in eine Fernsehsendung, die einfach nichts dafür können, weil sie wirklich irgendwie also einen schlechten IQ haben, sag ich mal, oder so, oder halt einfach ne, also irgendwie nicht behindert, aber und dann denkst du dir, ey krass, dass die Quote am Ende über dem steht, was also wo du sagen müsstest, ey ganz ehrlich, also jeder, der da Fernsehen macht, müsste sagen, ey hier, mach ich Schluss, nicht. Das mach ich nicht mehr.
Genau.
Das ist genau. Da kommt der Nächste, der sagt, ey Digga, weißt du, was wir hier Kohle verdienen können? Da, das kommt ja noch dazu, dass du im Endeffekt mittlerweile hast du Kameras, irgendwie keine Ahnung, 4K, bla bla bla, sonst du gehst da hin, hältst da drauf, hast da 4 Kasper rum, dann schnellst du es irgendwie zusammen, ist mittlerweile sendefähig. Das kostet dich ja auch nichts. Dann klopfst du da irgendwie Werbung dazwischen. Da ist ja auch nichts mehr, was irgendwie Substanz hat. Da ist ja wirklich nur noch, wie du sagst, du beobachtest andere Leute, genau, wie sie irgendwie Probleme haben oder keine Ahnung was oder ne, so.
Da sind.
Genau, da sind. Und du guckst dir das dann an, denkst dir auf also diese Weihnachtsfeier, denkst du so, echt jetzt? For real? Ihr findet das auch noch geil? Also, geil, Quote, yeah. Und dann denkst du dir so, die Hälfte davon würde ich mich schämen, jemals meine Kinder zu sagen, ey, ich hab der Papa produziert. Weißt du so? Ernsthaft, ja. Spannende Zeiten. Die Welt im Umbruch und Sigi ist bar mittendrin.
Wir machen uns eine gute Zeit.
Wollte gerade sagen.
Haben wir, oder? Immer eine gute Zeit. Immer. Apropos gute Zeit.
Weihnachten.
Auch. Geile Zeit. Wie gesagt, mein Kalender.
Jetzt kommt der Kalender.
Du erklärst gerade, wie fremdgesteuert sind und Konsum und Kaufen und alles.
Morgen, Tür 17.
Ich hätte einen Unboxing.
Sternzerstörer könnte drin sein.
Nein,
das ist nicht so groß. Das Fach ist ein bisschen größer.
Oder, ey, über drei Fächer verteilt, weißt du schon, am 23., am 24. kommt der Sternzerstörer
okay, raus. Genau. Okay, darf ich was sagen? So. Pass auf.
Oder ist der 24 vielleicht einfach Yoda, der sagt,
nee, pass auf. Nein, pass auf.
Merchandise.
Ja, ja genau. Also, genau.
Joghurt.
Merchandise.
Gibt noch den zwischen den Jahren Kalender.
Passt auf.
Vielleicht willst du den noch kaufen.
Nein. Ich hätte ein Unboxing-Video machen sollen für diesen Kalender, aber pass auf. Es gibt auf den Lego-Paketen an der Ecke. Kennst du auch von Harry Potter? Immer so ein
Warum kennst du das von Harry Potter? Weil das kennst du auch von Harry Potter. Bist du ein großer Harry Potter-Fan?
Oder? Tobi, ja, also Harry Potter war das ja. Harry Potter-Lego.
Ah, ja, okay, gut. Und auf dem Kalender ist an der Ecke, oder bei den meisten Lego-Päckchen sind an der Ecke so Bilder drauf, was da drin ist. So, und da ist der Mandalorian drauf. Das ist ja auch eine Serie auf Disney Plus. Und ich weiß genau, am 24. ist halt der Mandalorian drin.
Siehst du, aber das ist der Unterschied. Weißt du, was mein Sohn gesagt hat? Weil der hat den Harry Potter Lego Adventskalender gesagt, so, das ist voll doof, weil da weiß ich ja schon, was drin ist.
Ja.
Ja. Vielleicht sollten wir allen Kindern sagen, der Weihnachtsmann ist, das gibt's nicht. Erfindung von Coca-Cola. Dö, auf Wiedersehen. Auch, schöne Weihnachten euch allen. Das war Sigis Bar. Große Scroll-Final. Es gibt den Weihnachtsmann nicht. Ihr Wichser.
Genau. Und
das piepen wir raus. Genau. Das hat er
hat er nicht gesagt.
Bis hat der Steve natürlich tatsächlich neulich erst gebracht.
Ja. Ich hab mich richtig in die Nesseln gesetzt.
Zum Glück war der Kleine nicht da.
Ich schwör's dir, es war so, wir hatten so eine, ein Freund von mir, der hatte einen Sohn, der ist ein bisschen schwierig, in Anführungszeichen, und da haben sie den Weihnachtsmann geschickt, und natürlich, der Weihnachtsmann weiß ja dann immer alles, in seinem Buch da und so. Und dann war der Weihnachtsmann aber so ein bisschen, wurde das so, boah, Weihnachtsmann vielleicht vorher nicht so drei Korn trinken und so, also das wär, und dann wird der Weihnachtsmann so ein bisschen, so Justitia im Prinzip, ne? Und haut da Dinger raus und so von wegen, so dann gibt's auch mal Schläge so ungefähr, ne? Und es war so, und er hat's auf Video und du guckst dir das an, denkst dir so, boah, hat er nicht gesagt? Und das Kind völlig so, weißt du, so echt Angst in den Augen so. Der, so ein fremder weißer Mann, weißt du, so Digga, woher weiß der fucking, was ich alles gemacht hat? Und dann sagt er mir, wenn du nicht aufhörst, dann gebe ich dir eines nächste Mal. So. Oh Gott, und dann war es so, das ging irgendwie so ein Ticken zu weit. Und ja, also, da denkst du immer so, wie maßregelst du Leute? Und woran sagst du eigentlich Kindern so, ey Diggi, so, nee, das ist eine Erfindung von Coca-Cola, das war nicht so gemeint, so.
So Spaß.
Ja, ist ein Spaß. Das Ding gibt's nicht. So ist völlig irreal. Also surreal, meine ich. Surreal. Ja. Geiles Ding. Aber mal andersrum gefragt. So.
Ja, frag mal.
Ist es, was ist das perfekte Weihnachtsfest? Also so ist es. Das ist ja auch so, das sind wir in diesem Illusionsding. Meistens, zumindest bei uns, klar war es so, bei mir war 24. eher so. Spätestens um 10:30 ist man voll eingepennt, weil halt einfach das Workpensum vor Weihnachten schon so hart war. Jetzt müssen wir irgendwie Weihnachten machen. Und einen Tag später haben die wieder gearbeitet. Das heißt, war so, Silvester war das Gleiche. Das hat für mich nie so eine Bedeutung. Deswegen, auch als DJ arbeitest du ja selber auch in den Tagen oft.
Meinst du jetzt für dich als Kind?
Genau, für mich. Deswegen, als ich meine, einfach für dich, für dich, also für uns drei jetzt okay. So. Weil es ja auch immer so ein bisschen ist so. So heile Welt, oder ist es nicht so ein bisschen heile Welt in dem Wohnzimmer? Also jetzt mal unabhängig, die Familie kommt zusammen und das ist schön,
ja,
aber oft kommt ja die Familie zusammen und es gibt Probleme oder man kann die Familie eigentlich nur so, das ist ja auch die andere Seite,
ja,
aber ist das nicht so ein bisschen auch so in vielerlei Hinsicht eben dieses jetzt Knopfdruck und alle sind it's love in the air und irgendwie, oder? Also
nee.
Wie genießt du das? Also, oder wie siehst du das? Also von der einen oder anderen Brille. Also was ist geil und was ist scheiße?
Also rückblickend betrachtet, muss ich sagen, war es für mich immer geil, weil also als Kind, ne, war immer so Weihnachten, 24. war Oma besuchen, da Abendessen, dann gab es da so ein bisschen Bescherung. Und dann war nochmal nach Hause fahren und dann geil, nochmal Geschenke. Das war echt immer so. Und dann ich muss auch sagen, ich glaube, mit zunehmendem Alter wurde es für mich uninteressanter. So als Kind, Jugendlicher dann. Plus, mir wurde mein Glauben an das Christkind und an den Weihnachtsmann von meinem ein Jahre älteren Cousin genommen. Weil der meinte irgendwann so, hey, ich weiß, wo die Geschenke sind. Die sind bei der Oma im Schlafzimmerschrank. Hat er mir die einfach gezeigt. So, komm mal mit. Tür auf. So, cool. Danke.
Das ist das Christkind. Was ist mit dem Christkind jetzt?
Genau.
Ach, genau. Also, weil ich bei Silz dann habe, genau. Und dann habe ich, das wollte ich auch sagen, original das Gleiche, dass das Kind, dann habe ich diese Story meiner Frau erzählt und meine Tochter saß nebendran. Dann habe ich gesagt, das war der Onkel von meinem Freund. Ne? Also der Onkel hat den Weihnachtsmann gespielt und hat übertrieben einfach so.
Ja.
Und da guckt sie mich an, sagt so, wie, den Weihnachtsmann gibt's nicht. Weißt du, so ungefähr, nee, der Onkel hat über den Weihnachtsmann erzählt und versucht es dann irgendwie so zurechtzubiegen. Ja. Aber das ist ja Part dieser Illusion, was ich meine. So, alle sind bemüht darum, kleine Kids, dieses Ding irgendwie, das Christkind kommt und diese große Überraschung, dann bringt das Kind so Geschenke daher. Ich meine, meine Tochter hat dieses Jahr original die Artikelnummer zu dem einzelnen Dinger dazu geschrieben. Die ist mit 8 einfach auf Amazon und hat die Artikelnummer von diesem Schleichtier dazu geschrieben, wo du sagst, okay, gut, dass das Christkind die Artikelnummer kennt.
Also das ist aber bei Amazon das Christkind.
Das Amazon-Christkind, genau. Ja, genau. Nee, Jeff Bezos-Christkind.
Nee, ich muss sagen, also, ja, ich weiß gar nicht, wann mir diese Illusion genommen wurde.
Und wie stehst du aber dem jetzt gegenüber? Weißt du, was ich meine? So dieses, so, was ist, also so, denkst du, okay, gut, diese Memories, von da kann mir eigentlich keiner nehmen? Oder sagst du eigentlich, ey, wenn ich mal drüber nachdenke, jetzt heute, it's kind of fucked up und man müsste es einfach nur mal so bestimmt in der Weise entzerren, zu sagen,
nee,
hey, komm zusammen, es gibt ein Essen,
ja,
so, aber so die Geschenke sind, die machst du irgendwann unter dem Jahr. Es gibt nicht diesen Druck und dieses, an Weihnachten gibt es Geschenke, so irgendwie, weil...
Also ich mag das. Also,
nein, ist ja cool.
Ich mag das trotzdem voll, so, also, aber klar, ich würde auch zwischen den Jahren...
Was Geschenke annehmen.
Geschenke annehmen, genau.
Immer gerne Geschenke annehmen. Und nee, aber ich mag das trotzdem schon so. Ich finde immer so zwischen Weihnachten und Silvester entschleunigt.
Das ist jetzt eine spezielle Frage. Pass auf, jetzt kommt eine ganz spezielle Frage.
Ich will mich aber zum vorherigen Thema auch noch.
Also wenn es jetzt ein Mitjahres-Star-Wars- Adventskalender gibt, der einfach ist der Sommerkalender.
Im Sommer.
Genau, ist der Sommerkalender. Ja. Sagst du dann, ja, Jackpot? Voll. Oder würdest du sagen, völlig, also was soll die Scheiße jetzt? Im Sommer ist kein...
Woraufhin arbeitest du dann?
Es ist ein Sommer, ist es dann der Sommer...
Ich will den kaufen.
So ein Sommerfan?
Das ist die Frage. Da haben wir doch schon wieder ein Fest, was wir machen können.
Ja,
Sigis Bar eröffnet gerade eine ganz neue Dimension. Ja. Alle Brands da draußen, wir müssen da dran denken. Wir müssen also wie das IKEA macht, mit diesem Midsommer-Scheiß.
Ey,
genau, Midsommer.
Wenn die Schulferien beginnen, gibt's eine richtige Party. Von klein bis groß. Also klein, ne?
Ja, ja, ja.
Gibt's einen Kalender. Ab 16 gibt's eine Party. Ab 18 eine noch andere Party.
Stripper.
Geil. Sofort. Finde ich super.
Ja.
Finde ich super, ehrlich.
Jetzt möchte ich mal wieder zurück zu Weihnachten.
Ja, Tobias,
wir machen die Geschäftsidee machen wir nachher. Dann müssen wir hier nicht auf die Nase binden, sonst macht das jemand anders.
Klaus ist jemand anders, ja.
Klaus, wir müssen hier im Dreierkollektiv bleiben.
Ja. Aber ich bin ja ein Winterkind.
Ja.
Und wenn ich jetzt an meinen Weihnachten als Kind zurückdenke, bin auch ein Scheidungskind. Das war auch immer so ein bisschen mit Stress verbunden. War aber jetzt okay, weil man muss dann mal dahin und so weiter. Aber das war für mich normal. Also es war auch cool. Und jetzt muss ich sagen, mit Kindern und Arbeit und allem drum und dran, so dass ich mir tatsächlich diese Weihnachtszeit für mich neu entdeckt habe. Also für mich persönlich, also auch im Rahmen der Familie, aber auch gerade so, ich sag mal so, ich nehme jetzt einfach mal so den Dezember, Ende November, Dezember. Und wenn ich zum Beispiel morgens aufstehe und so Frühstück mache und so weiter, dann mache ich mir meine Weihnachtsplaylist an und mache mir einen Kaffee und dann schmiere ich da die Brote um. Weil für mich ist das tatsächlich schon die Entschleunigung. Weihnachten selber, also dieses mit dem ganzen Geschenkekram und so weiter, das ist dann schon wieder so ein bisschen stressig.
Genau.
das gehört für mich auch dazu, aber für mich, ich mag diese Zeit einfach. Ich mag, wenn ich rausgehe und dann sind wirklich tatsächlich die Lampen hängen da und so weiter und so fort. Ich habe dieses Kitschige oder sowas habe ich wieder für mich entdeckt und gesagt, das ist schön für mich. Und ich habe jetzt so das für mich als Ruhe, Ausgleich und dann, wie gesagt, die Musik dazu und dann isst du mal ein Plätzchen. Ich bin kein Plätzchenmensch, aber dann Plätzchen, Kaffee und so weiter. Also wirklich dieses
Spekulatius.
So, ja, das ist nicht unbedingt, aber das ist wirklich kurz, so. Ich zwinge mich nicht da rein, aber ich habe das angenommen für mich, weil ich dadurch wirklich zur Ruhe kommen kann und mir praktisch damit einen Ausgleich gebe. Und da, ja, es ist jetzt für mich
aber nicht so kurz, in erster glaubst Linie du nicht, das Konsumding. Dass du durch die Kids?
Nee.
Nein?
Nee.
Dass es nochmal schöner wurde wegen Beschenken?
Ja, und so? jetzt hast du mir ein Bein gestellt. Natürlich wird es nochmal schöner durch die Kids, aber nein, es geht mir darum, dass ich mir das, diese stressige Zeit, die es sowieso immer gibt, ja, dass ich mir die durch die Werkzeuge, die mir Weihnachten gibt, nämlich Musik und dunkel draußen, okay. Man kann auch sagen, ja, ich gehe auf die Arbeit, dann ist es dunkel, dann komme ich nach Hause, es ist dunkel und so weiter und so fort. Aber nee, ich gucke raus, die Nachbarn haben schön da ihre Lampen hängen und dann steht der Weihnachtsbaum da und so weiter. Und ich gucke mir das an und ich finde das wirklich schön und ich erfreue mich dran, anstatt mich drüber abzufacken. Also es ist wirklich so, dass ich mir sage, okay, ich setze mich mal hin und gucke mir das wirklich an und sage, nee, ist cool. Und dann komme ich dann ein bisschen zur Ruhe für mich und mit den Kids natürlich selber, ja, wenn Schnee ist und was auch immer, das ist dann auch schön. Und Heiligabend selber, Lachsschnittchen, ganz richtig. Nein, aber es ist...
Aber da ist mir, ja. weil wie du es gerade ausführst, kommt mir so ein Gedanke, was uns ja als Menschen oft so separiert. Ne? Also was vielleicht ist die Schönheit in dessen, was es ist, auch tatsächlich, dass man sich darauf einigt, wir machen es alle gleich. Also alle machen das, weißt du so? Und dass es das Schöne auch ist, dass es hier eine Uniformität gibt. Also im Sinne von, genau wie Synchronschwimmen, finde ich auch wunderschön. Das ist so, ne? Also alles, was irgendwie gleichzeitig passiert, also auch im Tanzen oder so, ist ja oft so eine Faszination drin, dass du einfach vielleicht auch etwas geschaffen hast, was jetzt der Geburt von Jesus vielleicht irgendwann mal, hey, respect to all of the massive who did the starting. Also, aber so grundsätzlich ist ja erstmal, wenn jetzt, wie du es so erzählst, ich dir zuhöre, ist so, vieles davon ist krass. Die Schönheit drumherum ist, dass es so sich, also ein Ding aus einem Guss ist.
Und ja, also ich meine jetzt auch nicht Peace alles und an mir nicht, ja, und an nicht alles und auch, es gibt, ist mir natürlich auch zu kitschig und so weiter. Ich muss auch nicht auf den Weihnachtsmarkt rennen oder sowas. Das ist jetzt nicht so mein Ding, aber das, was da ist, was mir auf dem Weg so, ne, ist. Aber ich glaube, dass es gerade heute, was wir vorhin schon mal hatten, mit das heutzutage vielleicht manche Sachen eine andere Bedeutung bekommen haben. Also ich glaube wirklich fest dran, dass so turbulente Tohuwabohu-Zeiten sind, dass viele Leute sich auch an sowas festhalten.
So ankermäßig.
Sicher. Ankermäßig, also das ist, ich will das jetzt bei mir nicht mal unbedingt so sagen, also ich sehe das nochmal ein bisschen anders, aber es ist auch so ein bisschen dieses, ja, heile Welt, ich meine, warum hören die Leute HR4 oder was auch immer, nichts gegen HR4, aber es ist halt, wenn ich höre mir das im Spaß, wenn ich einen Außentermin habe mit meinem Kollegen, hören wir HR4, weil es einfach immer direkt gute Laune ist, aber es ist genau das Ding und ich möchte es so ein bisschen auf Weihnachten. Das ist halt einfach, ich glaube, die Leute brauchen heutzutage auch ein bisschen dieses heile Welt-Ding zum Teil. Und ja, ich weiß nicht, wir haben ja über das Fernsehen geredet, ne? Da haben wir auch mit dem Chima drüber geredet, dass die Leute sich anderen Leuten angucken, denen es schlechter geht oder sowas. Und das ist halt, aber nicht nur im Fernsehen so, ich finde im Moment jetzt sowieso gerade harte Zeit und so weiter und so fort. Und ich glaube, da klammern sich Leute auch alle einfach Sachen, vielleicht aus der Kindheit oder vielleicht auch gespielte heile Welt, was ich jetzt nicht, bei mir nicht so sagen würde, aber das ist so,
ja, das haben wir ja immer gelernt. So gemacht. Also das darfst du nicht vergessen, das ist ja auch gelernt. Ne?
Ja, wobei das eigentlich so, wie ich das jetzt für mich erlebe, ich oute mich jetzt hier gerade tatsächlich, aber ist es wirklich für mich, ich versuche diese Gemütlichkeit mir rauszunehmen, diese Ruhe, die das doch irgendwie für mich dann ausstrahlt. Es geht mir jetzt nicht um dieses Weihnachten, sondern ich genieße diese Zeit jetzt auch. Also, ne, man kann ja schimpfen über Dunkel und alles, aber es ist so, ich ziehe da meine Ruhe gerade so draus. Also ich freue mich auch wirklich, also es gab eine Zeit, das war mir, dann habe ich gar keinen Bock drauf gehabt, aber mittlerweile, weil es doch ein bisschen ruhiger ist und dann spielt man mal was zu Hause oder also man liest mal ein Buch vor und dann ist alles wieder ein bisschen gemütlicher und das muss nicht das ganze Jahr so sein, aber für mich ist das schon eine wichtige
Zeit. Na gut, es kriegen ja, sag mal so, es kriegen ja Gefühle einen Raum, die vielleicht sonst nicht so einen Raum haben. Also der, wo die alle in dieser Zeit drinstecken. Ne? Also
sinnlich.
So, ja, also wo du sagst, ne, diese Zeit, und für die meisten bedeutet das ja auch, wo du sagst, entschleunigen und zusammen sein und sinnlich und besinnlich auch und so. Und wo du sagst, okay, vielleicht ist es tatsächlich ein Raum für Gefühle, der vielleicht auch viel zu kurz ist. Ne? Also tatsächlich, dass
ja, und dieser Raum zu kurz kommt. Also, ne? Also, weiß nicht, ist alles so schnelllebig und alles drum und dran. Und jetzt ist es irgendwie so. Ja, man hat so dieses, ne? Da sind wir wieder beim Adventskalender. Es geht halt auf so ein Datum zu, was, ne, Weihnachten und so weiter und so fort. Und da ist was, worauf man sich freuen kann. Und alles arbeitet irgendwie auf dieses Ding hin. Aber mir geht es gar nicht um den Zielpunkt, sondern hier so Weg ist das Ziel bei mir, sondern einfach nur so, nee. Ich freue mich auch auf den Heiligabend, wie es so schön heißt und so weiter. Aber es geht mir schon eher so darum, diese Werte, die bei Weihnachten dann auch dann wieder in Vordergrund kommen, wie diese heile Welt und Familie und so weiter und so fort. Also muss ich sagen, das gefällt mir auf jeden Fall, sich da auch mal wieder eine andere Art und Weise Gedanken drüber zu machen oder auch vielleicht mal die Zeit dazu haben, mhm, überhaupt über manche Sachen sich Gedanken zu machen. Also das muss ich schon sagen, ist, und da spreche ich halt nur für mich, habe ich für mich wiederentdeckt oder ich weiß nicht, ob ich es jemals so hatte, aber ich habe das, ich nutze es dafür, anstatt mich über den ganzen Stress aufzuregen. Nein, ich genieße die Zeit, aber so, wie ich möchte.
Aber das heißt ja, wenn ich dir das richtig zuhöre, heißt es ja in einer gewissen Art und Weise, dass es eine Phase gibt, wo du sagst, da hast du dich gesträubt dagegen. Also ich höre so ein bisschen raus, dass du genießt das jetzt oder du hast das jetzt für dich entdeckt, ja, das ganze Kitschige. Aber es gab scheinbar, also wenn das die Einsicht, ja, ist, muss es ja irgendwann einen Punkt gegeben haben, wo du eigentlich gesagt hast, so, boah, was für ein Scheiß. Weißt du, so,
ja, das war vielleicht, für ein Scheiß, ja, du hast schon recht, du hast mich auf jeden Fall komplett richtig verstanden, aber das ist dann eher so vielleicht, was Steve dann angespielt hat, dass das mit der Familie dann nochmal neu dazu kam oder dann nochmal einen anderen Blick da drauf geworfen hat, aber so, vorher brauchte ich das nicht vielleicht unbedingt, wie ich das jetzt vielleicht brauche, vielleicht, weil man einfach mehr zu tun hat oder alles noch schneller wird oder es mehrere Sachen gibt, weil man älter wird, die man nicht mehr versteht oder weil man älter wird, Sachen, die man auf einmal versteht oder weißt du, was ich meine? Es sind halt so Sachen, wo ich sage, vielleicht ist das meine Midlife-Crisis mit Weihnachten. Du fängst an zu singen und ich höre mir Weihnachtslieder an. Nee, aber
es gibt guten Rum.
Nein, du weißt, was ich meine, ja? Nee, das sind ja, natürlich, das ist dann so, dann fängst du dann auch an zu denken und Familie und wie war es bei meiner Familie und was macht meine Familie und alles geht immer weiter und es ist halt so eine gewisse, ja, Entwicklung, wo ich sage, die, oder vielleicht ist es auch dann so dieses Jahr Revue passieren lassen oder wie schnell jetzt wieder ein Jahr rum ist oder sowas. Kann ich gar nicht so, ich kann es nicht wirklich festmachen, aber
es hat auf alle Fälle viel Gutes gewonnen.
Ja, also für mich, also, ich versuche, also ich
du bin lässt ja, dich, du fällst auch als Gefühl, also wenn alles, was du erzählst, ist so, also du genießt es und du lässt dich da auch so fallen und ne, du stellst auch nicht mehr so in Frage, sondern es ist halt, wie es ist und irgendwie...
Nee, gerade weil es vorher so eine Zeit gab, wo man sich dann halt aufregt oder wie du sagst, so auf Knopfdruck jetzt das Ganze oder sowas. Nee, das ist es bei mir nicht. Das habe ich jetzt bei Fasching zum Beispiel. Ich bin auch immer gerne mal auf Fasching gegangen, aber wenn ich keinen Bock hatte, hatte ich keinen Bock. Und es gibt ja Menschen, die wirklich dann, ja, yeah, und jetzt geht's los und so.
Köln, Mainz.
Ja, und so weiter. Aber nee, aber das, da, darum geht's mir gar nicht. Das kommt bei mir so und nee, es ist... Ich weiß nicht, es ist so wirklich so, vielleicht ist es ein Resümieren oder einfach mal versuchen oder die Möglichkeit zu haben, über diese, wie gesagt, über diese Zeit halt zur Ruhe zu kommen und ja, ich finde das schon auch immer wieder so, ich weiß nicht, ich mache auch keine unbedingt so Neujahrsvorsätze oder sowas, aber es ist halt doch immer noch dieser kalendarische, jetzt ist Schluss und jetzt geht's neu los. Und ich finde, das ist immer so auch so allgegenwärtig. Und darum geht's mir gar nicht. Aber ich finde trotzdem, dass wenn man die Weihnachtsferien hatte, also oder Urlaub, Weihnachten zwischen den Jahren und so weiter, dass doch immer irgendwie was da ist, was wieder Motivation, weißt du, was ich meine? So.
Ja, aber jetzt, das finde ich total interessant, weil je mehr du darüber redest, ich so dieses Wort Spirit, ne? Also ich glaube, man muss sich vielleicht als Gesellschaft, Menschheit, dann doch irgendwann überlegen, wenn du sowas gleichschaltest, ne? Also wo du sagst, okay, also jetzt zumindest zu unserem Kalender, es gibt ja noch ein paar andere Kalender, bei denen es ja dann wann anders zu Ende geht, aber grundsätzlich geht immer ein Jahr zu Ende, einfach über den Zyklus, Winter, Sommer und so ein Kram, aber Da muss man ja dann doch schon irgendwie überlegen, so wie du es jetzt erzählt hast, wenn wir als Menschheit etwas gleich tun, entsteht ein Spirit. Also weißt du, was ich meine? Mhm. Also dieses Weihnachtsgefühl. Und vielleicht ist uns das eigentlich gar nicht so allgegenwärtig, weil es so verschwommen ist und so, ne? Aber im Grunde genommen, dieser Rahmen der Emotionen, den es da gibt, mhm, ja, eigentlich diesen Spirit schafft, so dass sich alle irgendwie so fühlen. Und das ist eigentlich krass, weil das eigentlich so unser kollektives Dasein und Bewusstsein eigentlich formt. In dem Moment, wo wir alle uns irgendwas auf was einigen können und eine gute Energie entsteht, ist das so allgegenwärtig, so zwischen allen, und es ist irgendwie, ne?
Ja, ich will nicht sagen, dass es dann wirklich auch heile Welt ist.
Ja, aber den Spirit gibt es. Die Energie gibt es dann.
Und ich spüre die. Also ich für mich spüre die und ich will die auch spüren. Also die nehme ich auch an. Ich bin ja auch immer so ein Hater und so weiter. Aber das ist sowas. Und die Sache ist ja auch die, dass da sind wir wieder bei Marken und Firmen und Gesellschaft und Konsum und so weiter und so fort. Die tun ja dann auch ihren Teil bei. Ne? Das ist ja auch so, die schaffen ja auch einen Teil des Rahmens, wo du dann auch, sei es Werbung oder Filme, da wirst du ja genau getriggert mit diesen ganzen, absolut, mit diesen ganzen Emotionen und Familie und Happy End und alles drum und dran. Das kommt ja noch dazu. Und das ist aber das ist auch der Punkt, das finde ich dann auch geil. Also das finde ich auch cool. Und das, ich lasse das dann auch mal zu, wenn ich dann im Rest des Jahres wieder sage, so, wow, was ist denn das für ein Kitsch-Zeug? Dann sage ich, nee, cooler Film.
Kevin allein zu Hause, Balle.
Ja, oder so.
Zum 30. Mal. Nein, oder, ja, ist ja auch bei Dinner for One und so ist es genau das Gleiche an Silvester. Aber nein, ich verstehe schon. Also ich glaube, immer in dem Moment, wo du, wo sowieso Emotionen da ist und Leute sozusagen, in Englisch sagt man vulnerable, also wo man so verletzlich oder, also wo man so in diesem Mut sind, klar, ne, du hast da Experten, die sich da zusammensetzen und sagen, okay, wo drücke ich jetzt aufs Knöpfchen, damit da jetzt eine Kaufentscheidung oder, ne, also so entweder du gehst den Film dann sehen oder, also die Leute sind da sehr empfänglich, muss man glaube ich sagen, in der Zeit, dass sie dann tatsächlich unter Umständen einfach ein Auge zudrücken und sagen, scheißegal, ich weiß genau, was du mit mir machst, ja, aber ich hab da jetzt Bock drauf.
Ja, genau. Hast, also so, ne? Ist auf jeden Fall bei mir. So. Und,
das ist, aber ich meine, man muss halt einfach sagen, das ist ja wirklich wieder so eine große Frage, die man sich jetzt in der nahen Zukunft stellen muss. Wie lang geht dieses Spiel noch? Also wie lang kann man sich gegenseitig ausspielen, zu sagen, ich kann voraussehen, wie du dich fühlst und wie du bist, und ich mache ein Produkt, was du dann haben willst, weil es dieses Gefühl sozusagen triggert, und deswegen gibst du dafür Geld aus, ne? Und also das ist ja dieser irre Kreislauf, wo man irgendwann sagen müsste, nee, eigentlich ist die Kiste während der Zeit so delikat und so sensibel, dass man zum Beispiel sagen müsste, hier wird kein Geld verdient. Also weißt du, so, wo diese Komponente ausgeschaltet wird, weil dann wird ja dieses ehrliche Gefühl, was es da gibt, wäre noch verstärkter wahrscheinlich oder noch klarer,
ja.
Während du schon, ich meine, mich fuckt's ja schon ab, so, da sind wir bei so 5-Minuten-Ausraster, wenn du so im fucking Oktober Spekulatius dann schon im...
Ja, September.
Ja, also wo du denkst, ey, come on, Geist.
September, glaube ich. So. Ja, nee, das brauche ich auch nicht. Das meine ich auch nicht. Ne?
Nein, also das ist so, weißt du, du denkst so, ey, Digi, so ganz ehrlich, weiß nicht, ob du dann im Dezember komplett auf Malediven abhängst und vorher einfach dein Geschäft irgendwie rumkriegen willst und die Sachen da schon reinpumpst.
Nee, ich glaube, ganz ehrlich, die wollen vielleicht dieses Weihnachtsgefühl, das funktioniert ja nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass es funktioniert, aber vielleicht wollen sie dieses Konsumding schon nach vorne verlegen, um dann halt die Leute noch mehr irgendwie einzufangen, weiß ich nicht, aber das Gegenteil ist der Fall, also wie genau, ich würde niemals
Spekulatius im Oktober kaufen, nee, so No-Go, kaufst du Spekulatius im Oktober, eine gute Frage.
Seitenbacher Müsli würde ich nicht kaufen.
Das ist geil, Seitenbacher,
genau.
Von Seitenbacher. Aber das finde ich wieder so ein Phänomen, übrigens ganz geil, wo ich sage, so, die Werbung ist so kacke kacke, dass sie wieder kacke geil ist, weil so, das ist von dem Seidebacher. Oder sagst du, Alter, ihr sie nee, seid so Arsch. Doch, ich, also, nee, das meine ich ja. Es polarisiert aber genug, ja, dass du es kennst und ich es kenne.
Jeder kennt
es. Und es ist so, weißt du, du denkst dir so, boah, also wer auch immer diese Agentur da hinten ist, du nimmst dieses Schwabending voll auf die 12, wo wir uns alle überlegen, so Dialekt, ne? Ich kann jetzt nicht zu hessisch klingen und da, ich muss jetzt irgendwie, so wo der Dialekt eh so eine Frage der Intelligenz geworden ist in ganz Deutschland, außer die Bayern, die geben Scheiß drauf und also die haben so eine ganz andere, aber dafür feiere ich die ja total, dass die so, aber so grundsätzlich, aber so das ist echt ein Phänomen, wie die Seitenbacher-Ding, wo du denkst, ey, ist so richtig dumm, aber schlau einfach irgendwie, ne? Aber schon interessant, also wie diese Komponenten Weihnachtszeit, man so diese Besinnlichkeit, nachdenklich, was ist Revue passieren, was war geil, was ist nächstes Jahr, was will ich machen.
Aber liegt es an Weihnachten oder an Silvester? Wäre meine Frage.
Naja, schon, so wie du gesagt hast,
ich habe gesagt, also diese Weihnachtszeit ist für mich eher dieses Resümieren oder dieses Runterkommen am Ende des Jahres, so alles geht dann mal zu Ende, dann geht der Stress auch mal ein bisschen runter. Dann hast du, sag ich mal, Weihnachten und dann ist erstmal wieder so Lichter aus. Dann ist es so.
Im Januar fangen dann die Diäten an. Ja, und die Abstinenz.
Ja, ja.
Und dann wird gefastet, was kein Mensch macht in Deutschland mehr. So Fastenzeit, ne?
Ja, nee, genau. Aber nee, dann kommt erstmal so, dann ist diese zwischen Weihnachten und Silvester und ich bin zum Beispiel...
Wo umgetauscht wird, meinst du?
Ja, ich meinte die Umtauschzeit, ja. Nee, aber ich zum Beispiel...
Die scheiß Geschenke werden...
Ich bin zum Beispiel kein Silvester-Typ. Also das ist... Oh, das hat
jetzt,
mich,
jetzt...
Ja, das kommt in deine...
Jetzt kommt in meine Ecke.
Nee, aber das ist... wir haben ja gerade gesagt, das ist so... Dann hast du so einen Schlussstrich, kalendarisch einfach, und dann geht's neu los und dann hast du so... Dann kommt so ein bisschen die Motivation, aber dieses Jahr... Ne?
Ja, ja,
und
gut,
das, ich mache jetzt nicht so die Vorsätze, aber das hat man automatisch und das spüre ich auch, dieses... Dann kommt die Kraft nach den Feiertagen und so weiter und dann, ja.
Haben
dann
wir jetzt auch, gerade bei uns. Also wir werden ja auch hier in Sigis Bar ein paar Veränderungen vornehmen fürs neue Jahr.
Ja?
Ja, ja.
Und die sind?
Können wir auch schon sagen. Also wir werden groß auf YouTube durchstarten.
Man sieht euch dann auch?
Nee, das noch nicht erstmal. Aber alle Folgen, die bis jetzt...
Ah, die laufen dann auf YouTube auch.
Genau. Hören, ja. Also das ist ein großer Schritt. Ja. Also da werden noch Millionen
Hörer dazukommen.
Dazukommen, ne?
Am Anfang.
Also ich finde, ihr solltet das machen wie die Baerbock momentan in so einem Englisch.
Ja.
Die kann das super. Sigis Bar will be on the YouTube. When is the time? When is it coming?
I think the first of the first.
First of the first. Ja. Also it's the New Year's resolution.
Yes.
So Sigis Bar will be on YouTube.
Und am Anfang.
In all the social medias or not?
Everything.
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 Wir werden am Anfang jeder Folge ein Unboxing-Video der Folge machen.
Das ist eine very good idea.
Genau.
Ist,
wo wir die Folge auspacken.
Ausgeboxt.
Genau.
Ausboxing.
Ausboxing.
Das wird am Schluss gemacht.
Nee, stopp, wir haben...
Wird's wieder eingepackt.
Stopp, wir sind mit dir dann in der 35. Folge.
Ist das so eine Art Jubiläumsfolge?
Ist quasi eine Art Jubiläumsfolge.
Kann ich mich so ein bisschen...
Voll. Kannst du total tun. Das Problem ist, es gibt keinen Kalender, der 35 Stückchen hat, aber...
Oh, da sind wir wieder bei der neuen Idee. Das ist quasi der Teil, der im Sommer stattfinden muss bei dir, wo du sagst, okay, die 15 Türchen, die dann noch übrig sind, die 11 Türchen sind,
genau.
Zwischen 24 und 35, die 11 Türchen sind dann, die kannst du dann irgendwann im Jahr, wo du sagst, oh, heute fühle ich mich krass, ich mach mal ein Türchen auf.
Geil.
Ich find's geil. Ja. So diese... Da hast du fast einmal im Monat dann noch. Guck mal, das ist perfekt. Mhm. 35 Türchen, du machst 24 auf. Mhm. Dann hast du einmal im Monat ein Türchen, was du aufmachen kannst. Dann bist du wieder bei 35 und bist du wieder bei 24, weißt du? Das schließt dann nahtlos an.
Ja.
Da fängt dann die 24. Kalender wieder an, wo du dann jeden Tag die Türchen aufmachen kannst. You know, verstehst du, wo ich
bin? Ja, ich bin voll da.
Der 35. Kalendertag... Also der 35. Kalender ist eigentlich der Kalender, der viel geiler ist. Der ist durchdachter.
Ja, der hängt auch hier in Sigis Bar.
Genau, das ist so.
Yeah.
Da machst du die Zeitrechnung neu.
Ja,
Geil. Der Star Wars 35 Türchen Kalender.
Star Wars unnötig.
Star Wars 35. Der wirklich so Next Level. Next Level heißt der.
Ja,
Next Level Kalender.
Ja.
Der sagt so, hier passiert mehr. Hier ist einfach
ja.
Januar. Ist dann hier sind die Stormtrooper wegen Jan Weiß und so. Weißt du, dann genau. Irgendwann so kommt dann die Leia so im Frühling, weißt du so, dann kommt der Luke dazu, dann kommt der, weißt du, wir hatten die Kinder? Doch ja, der Luke Skywalker, nee, warte mal, Leia und wer hat es denn? Wir müssen es dann so machen, weißt du, dann im Frühling sind dann die Frühlingsgefühle, dann wird gevögelt und dann kommt der dann bei raus und dann irgendwie, dann kommt der Bruder und dann verkriegen die sich und dann sind wir alle tot. Und kurz bevor die tot sind, ist dann der 24, dann geht's wieder von vorne los. So machen wir das.
Das ist geil.
Unglaublich genial.
Das ist Wahnsinn. Ja, wir kratzen auf jeden Fall hier an der Rekordlänge der Folge.
Nö, geht eigentlich gerade aktuell. Okay. Aber ganz kurz, genau. Stopp.
Ja.
Julian.
Ja.
Wir haben ein kleines Spiel hier in Sigis Bar. Und zwar heißt das Bierdeckelspiel.
Ja.
Jetzt geht das Bierdeckelspiel los.
Sag mal, wer zahlt dann die ganzen Deckel, die da noch offen sind, da von eurem Stammtisch?
Du kennst es ja bestimmt auch als Gastronom.
Ich kenne das so gut.
Das Spiel noch nicht, aber du kennst ja die Bierdeckel.
Ich kenne die Bierdeckel. Das Spiel kenne ich nicht, aber ich kenne den Bierdeckel.
Hier wird aufgeschrieben. Ja. Ne? So. Und bei uns ist das so, dass quasi die Gäste zahlen eigentlich nie.
Okay.
Also es wird immer auf den Deckel geschrieben.
Ja.
So. Und wir machen das anders. Und zwar haben die letzten Gäste... Also du musst quasi den Deckel von den letzten Gästen bezahlen.
Mhm.
Leider. Ne? Aber du hast die Chance zu erklären, warum der nächste Gast deinen Deckel übernimmt. Also bist du quasi wieder im Plus. Verstanden? Dauert noch ein bisschen, gell?
Also ich muss erklären, warum der meinen Deckel übernehmen sollte.
Pass auf, wir machen es so.
Ja.
Genau, ja, du bist. Und wir haben einen Einspieler, der erklärt, warum du den Deckel übernehmen musstest von den letzten Gästen.
Okay, mach mal.
Ja, mach ich rein.
Keine Geld. Viel Arbeit, keine Geld. Bitte, ein Euro.
Okay. Das war Chris, Kevin.
Boah.
Schwer, ne?
Dann kann der nächste Gast, keine Ahnung, habe ich gar kein Argument.
Sehr spontan.
Vielleicht, weil er einfach ein unglaublich lieber Mensch ist.
Siehst du? Das wäre noch eine Antwort.
Unglaublich lieber Mensch ist.
So, das war quasi die Erklärung von den Jungs, weil du den ihr Deckel übernimmst. So. Jetzt musst du für den nächsten Gast erklären, warum er deinen Deckel übernehmen muss.
Er muss meinen Deckel nicht übernehmen.
Nee?
Muss er nicht. Also der startet fresh. Nein, also theoretisch, also wenn ich jetzt
stimmt,
davor...
Du hast recht, auf, ins neue Jahr.
Startet der Fresh, den ich mir denke. Also theoretisch soll der Chris, der Lügner, soll seine Hälfte bezahlen und Kevin, ja, ich bin tatsächlich der liebe Typ, ich übernehme deine Hälfte. Ich mach die Hälfte vom Deckel und Chris, ganz ehrlich, so PayPal, überweise.
Ja. Also bist du clean dann damit?
Ich bin clean damit, genau.
Also du zahlst deinen eigenen Deckel?
Ich zahle meinen eigenen Deckel, ja.
Du hast uns jetzt richtig in die Bredouille gebracht, gerade mal. Wieso?
Ich hab's vorausgesagt.
Du hast vorausgesagt, okay. Ja gut, dann starten wir neu.
Spiel dein Spielchen.
Das Spielchen ist gestartet hiermit.
Nein, aber der Kevin, also ich muss ja tatsächlich so das. Ich finde es total süß, wenn jemand sagt, ist der einfach so lieb.
Er wusste ja nicht, dass du.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass der Punkt ist tatsächlich so, das habe ich ganz oft. Wenn du irgendwas verlierst oder mal irgendwie so jeder von uns passiert mal irgendwie oder auch teilweise tatsächlich irgendwas geklaut wurde, habe ich mir irgendwann wirklich mal angewöhnt zu hoffen, dass derjenige, der es gefunden hat oder das genommen hat, dass er wirklich größeren Nutzen davon hat. Weißt du, so?
Ja.
Und, ja. Und was weiterzugeben, was du verursacht hast im Prinzip, das ist so ein bisschen so.
Was du verursachst.
Ja, also weißt du, so als Damage.
Ich habe richtig viel gesoffen hier dabei.
So, genau, kann ich jetzt nur sagen, weil du es verdient hast, der Nächste. So, du Drecksack. Also, okay, genau. Aber auf deiner Seite finde ich immer so, wenn du, find immer, so, deshalb, klar, wenn du so lange auch so ein Läden machst und so, hast du immer so dieses so Deckelschreiber. Klar, bei Stammkunden ist es egal, im Zweifel haben die gerade tatsächlich immer irgendwie Geld oder so vergessen, aber die, wo du weißt, der zahlt es, aber oft ist halt so dieses glaube ich, so dieses ich speziell, ich meine, ums Geld hinterher zu rennen, immer dann, wo sie, Digga, du hast so einen Deckel offen, das fuckt immer ab.
Also aber gibt's so, das noch wirklich? Also
ja, also du hast halt, ich meine, das hast du ja auch als sag jetzt mal, als Künstler, ne? Wenn Leute halt irgendwie sagen, du hast eine Rechnung geschrieben, dann hast du, Digga, die ist immer noch nicht da. Ja, Zahlungslauf, der nächste Zahlungslauf.
Ja, ja,
oder fehlt die Nummer, oder fehlt irgendeine Nummer oder so, dann. Das ist wirklich so das Schlimmste, finde ich, wenn du Leuten in der Herre telefonierst, der Digi so. Und da kommen wir wieder auf so eine Story, wo ich wirklich, ich weiß nicht, ob du es aus der Schulzeit, hast jemand mal irgendein Fuffi oder Hundi gegeben, so am Wochenende zum Feiern, so, Digi, ich krieg noch nie von dir. Ja, ist gerade knapp und so. Und dann siehst du so, hast du eine neue Amex an? So. Weißt du, das ist halt auch jeder, so, weißt du? Irgendwie so, hast irgendwie. Deswegen so, ich bin immer ein Fan davon zu sagen, ey, weißt du was, Digi, ich habe hier richtig hart gesoffen, es war ein geiler Abend mit euch, so,
ja.
Weißt du, ich zahle es und gut ist. Was hat der andere da mit meinem Scheiß zu tun? Beim nächsten Mal. Aber Kevin, muss ich sagen, seinen Teil würde ich übernehmen. Chris, würde ich sagen, du kleiner Lügner.
Ja, ist doch super. Wir geben das weiter an den nächsten Gast, ne? Dann.
Ja.
Du darfst den Deckel liegen lassen.
Ja, okay, gut, alles klar.
Darfst du machen.
Kleinen Deckelchen.
Wir kommen zur
100.000 Euro Frage, oder was?
Auch das, oder?
Auch, nee, aber bist du ja spezialisiert.
Nee, aber geil, dass du es Hund erzählt hast am Anfang
der
ganzen Geschichte. Dieser langen Weihnachts- und Silvester-Ausgabe. Nein, Sendung. Wir haben vorhin über eine Jukebox gesprochen im Laden. Das haben wir auch.
Ihr habt eine Jukebox?
Ja, es gibt in Siegisbahn eine Jukebox, die aber natürlich in Form einer Spotify-Playlist hörbar gemacht wird für die Zuhörer. Und zwar kann man diese Jukebox füttern mit Songs. Also bist du quasi der Typ, der damals mit der Tasche ankam.
Ja.
Und die heißen Scheiben.
Das heißt, die heißen Scheiben. Das ist die heiße Scheibe.
Die heißen Scheiben, aber ja. Und du darfst gerne hier an der Stelle Songs draufpacken.
Okay.
Wie viel auch immer du willst. Ist echt spontan, aber...
10 ist immer gut.
10?
Top 10 immer, oder?
Du darfst doch gerne 10 drauf machen. Also wie
selbst... läuft.
Wir überraschen uns selbst oft damit, weil wir selber manchmal uns nicht vorbereiten und nicht wissen, was wir für Songs drauf machen. Ich war vorhin kurz an der Stelle, wo ich dachte, geil, ich habe einen Song. Der ist mir jetzt auch wieder entfallen, so in dem ganzen Gespräch.
Packe ich den jetzt realistisch? Irgendwann schicke ich den, was
du denn gibt? Nee, du sagst jetzt. Ihn jetzt. Du sagst,
ich sag den
du
jetzt.
Sagst
das
diese,
halt
du kannst auch deine Top 10 jetzt sagen.
Okay,
und dann werden die
okay,
direkt
okay,
reingeballert.
Also so, okay, da weiß ich, das sind die 10. Also...
George Michael Last Christmas.
Nee, auf gar keinen Fall. Also, nee, das machen wir nicht. Also definitiv, all-time favorites ist tatsächlich Drop It Like It's Hot.
Geil.
Break Your Neck.
Aber ganz kurz, Drop It Like It's Hot, auch die dritte Strophe?
Nee, auch nicht die dritte Strophe. Break Your Neck.
Ja.
Billie Jean. Das ist gut, da bin ich bei 3.
Also du musst keine 10 nennen, ne? Also.
Nee, Prince auf alle Fälle. Prince.
Was?
Prince würde ich immer sagen. Was würde ich da sagen? Eigentlich, Prince kann sagen, das ganze Purple Rain Album.
Ich wollte gerade sagen, darf ich reingrätschen? Ja. Und ich würde für heute. Weil du gerade mir das Stichwort gegeben hast, ich würde Purple Rain, den Song einmal, und der geht auch 8 Minuten, glaube ich.
Der geht 8 Minuten. Nee, ja, gut, der geht schon lang.
Ja, geht lang.
Das ist bei Fingern so.
Aber grandios.
Grandios, auf alle Fälle. Boah, das ist echt krass, gell, wenn du so viel Musik spielst und die du dann auf dich selber beziehst, ist tatsächlich so, 10 hätte ich jetzt tatsächlich Zeit, aber jetzt wurde es spontan.
Purple Rain.
auf alle Fälle irgendeine Drizzy-Nummer. Drake, eine auf alle Fälle. Irgendeine Drake.
Darf ich dir helfen?
Ja.
Ich weiß nicht, wie er heißt, aber es gab einen Song von Drake, wo auch Eminem am Ende kam.
Nee, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Nein, nein.
Warum? Eminem? Okay.
Dann würde ich sagen... Ah, das ist echt schwer.
Können wir es bei Drake?
Wir lassen es bei Drake, genau. Wir lassen es bei Drake.
From Bar Now Here.
Wir lassen es bei Drake. Da gibt es auch noch so ein paar witzige. So wie Rosi. Skandal um Rosi.
Geil.
Geil. Da kriege ich auch immer total. In München steht ein Hofbräuhaus. Freiheit.
Nee,
nein, das nee, ist Spider-Murphy-Gang. Genau, Spider-Murphy-Gang. Vicky Leandros, ich liebe das Leben, auch großartig.
Können wir auch hier Dings, hier wiesen sie. Die,
Besowskis meinst du?
Ja, die müssen rein.
Ja, die müssen rein, Besowskis.
Sind die auf Spotify? Sind die,
schau mal direkt.
Du kannst wirklich nachgucken. Guck bei Google nach den Besowskis. Ja. Im Hollywood ist der Kopf kaputt.
Kaputt ist auch
das. Ist
großartig.
Kaputt einfach. Großartig. Einfach die kaputt. Oh, auf alle Fälle ja. Auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch Daft Punk, The Funk. Daft Punk auf alle Fälle auch. Definitiv. Auch ganz großartig. Purp, eigentlich auch Public Enemy. Ist eigentlich auch da rein. Wu-Tang. Safe Wu-Tang.
Okay, warte ganz kurz. Public Enemy, welcher Song?
Ach, 911 is a Joke fand ich immer witzig. Okay, super. Fand ich immer gut, aber ist auch so. Den fand ich immer am witzigsten. Dann Wu-Tang, definitiv. 36 Chambers. Was geht da? Was geht da? Da gibt's immer. Was gibt's da? Method Man und. Na gut, einfach. Ist eigentlich alle die ganzen Dinger drauf, aber ja.
Und jetzt kam ich gerade drauf.
Ja.
Jetzt wirklich. Und zwar, genau, vorhin, weil du darüber gesprochen hast, dass du dann auch einen kurzen Ausflug gemacht hast in die. Nee, du hast.
Indie Rock.
Ja, Indie Rock und
ja,
so.
Ja.
Okay, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich das dem gerecht wird, aber ich muss sagen, ich fand die Reportage oder die DVD von Jay-Z und Linkin Park.
Ja. Den habe ich nie gesehen, aber ich fand
echt auch, nicht?
Ja, das fangen wir. Also ich.
Ohne Spaß.
Muss man gucken.
Ja, sollte man.
Ja, okay.
Und ich würde dann an der Stelle den Song Numb Encore, heißt der, glaube ich.
Ja.
Genau.
Obergeil.
Und wenn man das sieht, wie die das gemacht haben zusammen, ist schon stark. So, deswegen würde ich. Das hat mich vorhin drauf gebracht. Würde ich draufpacken. Tobi googelt noch.
Aber auch so Ding, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch früher so, ich habe ja auf dem Kaff habe ich auch Posaune gespielt, mein Musikzug. Das war einfach auch da. Ich kann auch das Trompeten-Echo oder Marschnummer.
Trompeten-Echo.
Ja, hier. Vom Stefan Ross hat das gespielt, ja. Das ist wirklich so. Das sind große, große Momente gewesen, wo du teilweise, da hätte ich mich ja gerne mal gesehen, wo du so als kleines, also Mischlingskind, In einem Festzelt mit so einer traurigen Kulisse, wo die Leute so am Frühschoppen sind, einfach so Marschmusik spielst, weißt du, so?
Was hast du, Posaune?
Ja. Ja, Posaune habe ich gespielt und dann irgendwann mal Klarinette auch. Aber es war so, es war auch traurig. Das ist so eine Scheiße hier.
Das war traurig. Das ist richtig schlimmer gerade.
Nein, aber so, wenn du das. Ich gebe wirklich Momente. Ich habe einfach dieses Ding als Typ so. Du spielst halt diese Noten und es ist irgendwie geil. Du spielst da irgendwie, keine Ahnung, das funkigste Ding, was es da gab, war irgendwie von Glenn Miller, Moonlight Serenade.
Ja.
Und es war schon funky für die Zeit, aber ansonsten gab es halt irgendwie so. Das heißt Trompeten-Echo. Und dann auch so, oh, da sind wir wieder in der Weihnachtszeit. Das war dann Adventsblasen. Und Adventsblasen war halt auch so ein Vorwand, einfach die auf der Ecke Glühwein reinzuballern. Wenn die irgendwie, und dann so eine schäbige Spende von 3 € für so ein Glas Glühwein. Hauptsache bist du voll auf der Ecke und hörst dann so O Tannenbaum und was und was weißt du, bei immer so, das ist immer so wir uns verhindern wohl unterlinden zur Abendzeit, wo wir uns kein schöner Land in dieser Zeit. Weißt du, so, du sitzt dann da, wow, und dann sind dann so diese Menschen um dich rum und du denkst halt so, jetzt, ich spiele gerade Posaune, weil du siehst so, ich habe so dieses Ding und deswegen lachen die jetzt. Genau. Und du denkst dir, das ist eine traurige Veranstaltung. So, weißt du, so schlechter Glühwein, eine viel zu süße Waffel und einfach so, ich weiß nicht, so, wo du dich immer fragst, was ist denn das hier? So, was ist denn das? Aber dann, wie du schon sagst, manchmal denkt man so, hey, maybe it's the spirit. Oh, Tannenbaum.
Aber ich muss sagen, ich fand diese, du hast erfunden, ja, am Ende ist es eine Snare Drum.
Ja.
In diesen Marching Bands.
Ja.
Ich hab's immer krass gefeiert.
Ja, das ist schon geil. Also
so, ey, ich möchte.
Also, so diese amerikanisch, muss ich ganz ehrlich, die amerikanischen Marching Bands.
Next Level.
Das ist Next Level Shit. Also, safe. Das ist wirklich so, wo du denkst.
Aber auch beim Fasching ist so, ey, der kommt mit der großen Pauke, bumm. Der macht so bumm, bumm, bumm. Auch schon gut, aber dann diese.
Hey, da sind schon ein paar Sachen dabei, ist geil. Stark. Dann so, krass fand ich immer so diese Mädchen, die dann dieses Ding da durch die Gegend, wie heißt der Tambourinstab, ne? So, wo du denkst so, wie kann die das? Wie geht das? Der dreht sich. Zum Beispiel, wenn du eine Flasche, weißt du, bei mir warst du immer die Flasche, so einmal drehst, warst du schon happy. Dann doppelt gedreht so und gefangen und ist nicht runtergefallen. Geil. Aber die schmeißt das Ding halt einfach so gefühlt 4 Meter in die Luft und dann fängt die das in der Dings auf und dreht es die ganze Zeit weiter. Dann denkst du dir, Alter, ich kapiere es nicht. Das ist so für mich wie, keine Ahnung, Physik. Was geht da ab? Was ist das? Wie kann die das? Die kann das doch gar nicht mehr sehen, weißt du? So, die,
yeah.
Das ist total verrückt. Fungelmarige, genau, die Fungelmarige. Stimmt. Fungelmarige.
Nicht Funkel, sondern Funke.
Funke?
Ich glaube Funkemarige.
Funke. Ich habe auch früher immer gedacht, bei der Textzeile, also, Dradinet um heißt ja, das. Aber ja, ich habe immer verstanden, Dradideldum. Dradideldum. Das war, das ist, wo du sagst, wer sagt denn, ich bin doch kein Österreicher, Dradinet um. Und das ist übrigens, das kann ich jedem da draußen empfehlen. Da habe ich mal tatsächlich eine halbe Stunde auf der Toilette verbracht, weil das lief als Hörspiel in so einer Gastronomie. Das ist der weiße Neger Wunderbar.
Axel Hack.
Axel Hack. Und das ist so Verhörer. Und da habe ich mich so weggepisst, dass ich wirklich, ich wollte auf Toilette und dann lief das. Und dann haben mich die Leute gedacht, ich bin in der Toilette kollabiert. Aber ich habe einfach nicht gemerkt, dass ich dem schon eine halbe Stunde zuhöre oder 20 Minuten. Diesen Axel Hack, der weiße Neger, Wunderbar. Und da sind Dinger dabei, da sind die irgendwie an so einer Grenze und wollen nach Italien rüber und dann schreien diese Zollbeamten so hier irgendwas und dann steigen die Bayern aus dem Auto raus und stellen sich an die Wand und irgendwie der Grenzbeamte ist total irritiert und der Grenzbeamte hat gesagt Avanti, Avanti und die Bayern haben verstanden an die Wanti, weißt du, also das geht einen nach dem anderen, das geht wirklich einen nach dem anderen. Aber die großartigste Geschichte in diesem Buch ist tatsächlich, dass dann irgend so ein israelischer Abgeordneter in so eine Limousine einsteigt und völlig ausrastet und sagt, ob die Deutschen nichts gelernt hätten. Er soll diese Scheiße ausmachen. Da lief Ricky Martin, Un, Dos, Tres, und er hat verstanden, Rudolf Hess, die Tante Maria, Rudolf Hess. Und es geht die ganze Zeit so. Oh yeah. Einfach der Hammer. Empfehlenswert für Leute, die da draußen ein bisschen lachen wollen. Hörspiele wie Sigis Bar, oder?
Ja, ist heute auch ein bisschen Hörspiel.
Das ist echt Hörspiel, ja.
Schön. Nee, ich würde nochmal hier Müller-Bergmann draufpacken.
Ja.
Ja. Wie heißt das genau? In die Natur?
Raus in die Natur.
Raus in die Natur.
Genau, jetzt kommt tatsächlich im Januar kommt die zweite Single. Ist die Welt noch zu retten? Das ist tatsächlich so ein bisschen.
Der Podcast ist der Skit dazu.
Nein, es ist tatsächlich. Also ich hab das ein paar Leuten schon vorgespielt. Und es ist tatsächlich so ein bisschen. Es ist schon harte Kost, weil es halt auch einfach in die Zeit passt. Und es ist einfach auch so. Raus in der Natur war irgendwie nett, war auch, also alles auf dieser Platte ist tatsächlich in diese ganzen Lockdown, in diesen ganzen Gedanken, die du da hast mit, wie ist die Gesellschaft, was passiert hier, es gibt auch so eine, das dann danach die Single, die wird heißen, mein Name ist Hans. Und da geht's halt auch so darum, mir reicht eine Currywurst mit Bier, ist so dann, das ist der Song, der auch dann Matthias Affmann produziert hat, und das ist wirklich, hast tatsächlich so Dinger getroffen, wo Leute wirklich sagen, Alter, da triffst du Nerv.
Geil.
Freue ich mich schon drauf. Und einen muss ich noch nachschieben.
Ist die Welt noch zu retten, finde ich super.
Ja, das hätte auch einer von unseren Titeln sein können. Also imaginären
voll.
CD. Ich habe hier noch eins, das muss ich noch nachschieben, weil Alex, der ab und zu mal hier reinhört, vielen Dank dafür, hat mir nämlich den Titel genannt, der mir beim Jellin nicht eingefallen ist,
ja,
zu dem der Amir beim Dance Contest angetreten ist bei der DJ.
Jellin?
Ja, nee, wie hieß der Ami?
Das war doch Dings hier.
Silvester.
Fatman Scoop.
Fatman Scoop.
Genau.
Genau. Und der Song heißt nämlich Sexy Cherry von Tools.
Ach, oh schon. Ja, den habe ich auch gern gespielt.
Ja, echt? Also der.
Nämlich mit dem Geklappe genau hinter. Auf so, haben wir geklappt. So, das ist geil.
So, und darauf hat er getanzt. Der Arme.
Da kommst du in so ein Ari-Orient.
Den wollte ich noch nachschieben zur Jellin-Folge.
Okay.
Danke, Alex.
Ja, danke, sehr Alex. Ey. An der Stelle. Merry Christmas.
Auf alle Fälle. Genießt die Zeit. Von meiner Seite, seid mit der Familie, das ist einfach das Wichtigste. Und gerade wenn man Kids hat, weiß man es noch umso mehr zu schätzen. Und wenn man, wie ich, schon auch keine Eltern mehr hat, irgendwie weiß man es auch noch zu schätzen, dass das, was man hat, da auch irgendwie so eine besondere, irgendwie so ein besonderer Raum bekommt, eine besondere Zeit ist. Und weißt du, man hofft immer, dass keiner leiden muss, dass die Leute irgendwie einfach in der Zeit denen gut geht und dass man irgendwie nah beieinander ist und sich drückt und irgendwie lächelt und lacht und irgendwie so, ne, genießt und so ein bisschen unbeschwert, also alles irgendwie ist. Auch wenn das jetzt vielleicht in der Zeit mit hier unserem Covidchen so ein bisschen schwierig ist, aber ich wünsche wirklich allen da draußen eine besinnliche, geile Zeit im Kreise eurer Liebsten. Let Love Rule, würde Lenny Kravitz sagen. Geil. Oh, das ist auch ein Titel, der drauf muss.
Vielen Dank fürs Zuhören an der Stelle. Wir kehren frisch zurück im Januar mit vielen neuen Ideen, mit vielen neuen Specials und wir bleiben dran. Danke fürs Zuhören. Tobi, du hast die letzten Worte für dieses Jahr eigentlich, ne?
Ja.
Jetzt geht's los.
Nee, jetzt geht's gar nicht los, weil ich hätte eigentlich nach Julians letzten Worten einfach sagen können, okay, das unterschreibe ich genauso. Ich bin absolut bei Julian. Wie ich vorhin schon angedeutet habe, ist das für mich eine angenehme Zeit. Ich mag die sehr gerne und auch genau das, dieses mal zur Ruhe kommen, einfach meldet euch mal bei eurer Familie, habt eine gute Zeit zusammen und vielleicht auch mal die Zeit, nicht immer alles ernst zu nehmen, vielleicht die Zeit auch mal alles ein bisschen positiver zu sehen. Mal zu gucken, was passiert ist und vielleicht manche Sachen anders zu machen, andere Sachen wieder mehr so zu machen, wie es Spaß gemacht hat oder was geklappt hat. Und ja, einfach vielleicht diesen positiven Gedanken mitzunehmen, so weit wie es geht, ins nächste Jahr. Wacht ja nicht jeder morgens auf, wie der Julian ist immer gut gelaunt. Da spreche ich aus Erfahrung. Nein.
Maschallah!
Nein, aber einfach so, nehmt das Positive mit. Es ist nicht alles kitschig, es ist auch schön. Im Endeffekt meine letzten Worte für dieses Jahr sind einfach, es ist so, was du draus machst.
Nikolaus, oh Nikolaus, wann zahlst du deinen Deckel? Du haust doch immer die Kurze weg und auch die Bierchen gehen auf Ex. Hey Nikolaus, Hey Nikolaus, jetzt zahl mal deinen Deckel. Die Siggi.